redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Long time no here. Sag mal, wann, wie lange ist denn das eigentlich her, dass wir, das ist ja das, also
das da, 2 Monate oder
wir
so?
Wir sind ja zwischenzeitlich gealtert regelrecht.
Das, ich denke auch, ja.
Also, ja, 2 Monate.
Gar nicht, woran hat's denn gelegen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, du warst weg, ich war weg, du warst weg,
und
ich war weg.
Und du warst krank.
Ich war krank. Du warst
ich
krank.
Ich war mindestens 2 Wochen krank. Du hattest auch 2 Krankheiten so im Anschluss direkt.
Ja, genau. Ich war irgendwie in 6 oder 7 Wochen, 3 Wochen krank oder sowas. Ja, das
siehst
war ganz
mal
furchtbar.
Daran hat's gelegen. Jetzt sind wir wieder da.
Hattest du nicht eine Lesung zwischenzeitlich, wo du Leute eingeladen hattest?
Oh, doch. Ich hatte eine Lesung. Und zwar in München. Und das war ganz großartig. Hätte ich nicht gedacht, als ich den Raum in Augenschein nahm, weil die Räumlichkeiten waren echt krass. Das war ein komisches Haus. Hansa-Haus. Als ich gehört habe, ich soll im Hansa-Haus lesen, da dachte ich, der Verlag Hansa hat ein eigenes Literaturhaus in München.
War aber nur das Hansa-Haus und überall stand Hansa-Pilz rum.
Ja, vor allem, weil es so prestigemäßig gelegen war zwischen diesen ganzen Pinakotheken und Museen. Und dann habe ich das Haus gesehen und das war, ich weiß bis heute nicht, was das ist, ein Altenheim, ein Christenhaus, irgendwas in diese Richtung. Und auch der Saal, wo dann die Lesung stattfinden sollte, da habe ich mir echt gewünscht, dass mein Buch in den 60er Jahren gespielt hätte, weil dann hätte es nämlich echt gepasst. Das war so eine richtig muffige 60er Jahre Optik.
Geil.
Und es kamen lauter Leute rein, die älter waren als 80 und ich hatte richtig Panik.
Nee, echt?
Weil, ja, ich hab dir ja gesagt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben aus Minigolf Paradiso lese und nur daraus. Ja. Und da sind ja viele schmutzige Wörter drin. Und da ist diese Natascha, die sagt einen Satz wie, sie begründet, warum sie nicht auf der Toilette pinkelt. Ich pinkel doch nicht, wo ich Sex habe, sagt sie. Und ich kann solche Sätze doch nicht solchen alten Leuten vorlesen.
Och.
Und dann wurde ich plötzlich halt unruhig. Und nach kamen dann doch die jungen Menschen. Also an ihrem Alter erkannte man praktisch, wer das ist, dass das Vrindhörer überwiegend waren. Und das Geile war, dass die wirklich meinem Ruf gefolgt sind, meinem Aufruf, besser gesagt, meinem Ruf, was ist denn das wieder?
Der Alte dir voraus. Und
der Ruf der Alexandra T. Nein, die sind meinem Aufruf gefolgt und haben tatsächlich 90er Jahre Scheiße mitgebracht. Und da war jede Menge Zeug dabei. Disketten, CDs von den Backstreet Boys bis Tic-Tac-Toe, Teile von Spielkonsolen, irgendwelche Plüschtiere. Und die wurden von mir auf der Bühne alle gewürdigt.
Jetzt
das
hast du deinen
cool
Ruf. Jetzt hast du den finsteren Ruf der Alexandra T. Genau.
Genau. Also das war eine wunderbare Lesung. Ich möchte mich hiermit sehr herzlich bedanken bei allen, die da waren. Der Raum war voll. Der war bis auf den letzten Platz besetzt. Und sowas wäre ohne Vrindheitspublikum wirklich nicht möglich.
Wobei, wenn ich mir überlege, also meine Mutter ist ja jetzt auch über 80, wenn ich zu der sagen würde, ich gehe nicht auf öffentlichen Toiletten pinkeln, weil ich pinkel doch nicht da, wo ich Sex habe, meine Mutter wird sich kaputt lachen.
Ja, genau. Und diese Angst erwies sich sowieso als völlig unbegründet, weil die älteren Menschen im Publikum nämlich durchweg gekichert haben.
Ja.
Die haben halt nicht so dreckig gelacht wie die Jungen, aber gekichert haben die. Und es war niemand dabei, der irgendwie eine Fresse gezogen hätte oder so. Also das hat schon funktioniert. Da waren nur meine Vorurteile wieder stärker als die Realität.
Ja, das Alter entspannt halt, ne?
Mhm.
Und wo ist die nächste Lesung?
Ja, das weiß ich eben noch nicht. Ich plane was aber noch nicht feststeht, in Erlangen.
Mhm. Warum denn in Erlangen?
Weil ich meine allererste
Lesung. Wegen Max Gold.
Ja, genau. Meine allererste Lesung aus dem ersten Buch, die hatte ich in der Stadtbücherei Erlangen, vermittelt durch meinen Kontakt @frauenfuß auf Twitter. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die?
Nee.
Nicht, weil die hat mal alle ihre Follower gemalt. Die ist Grafikdesignerin und die hat Follower gezeichnet.
Cool.
Und das war so eine Riesenaktion in den Jahren 2009 bis 2010. Und die hat überall in Deutschland Vernissagen gehabt und ich war immer dabei und habe so Urtexte von mir vorgelesen. Also so erste Skizzen, erste Versionen meines werdenden Buches. Das war ziemlich cool. Naja, und Erlangen, da bin ich jetzt auch wieder drauf zugekommen und habe denen auch gesagt, hey, wenn ich bei euch lesen darf, da kommen auch wieder die Vrindt-Leute, ne? Also ihr müsst keine Angst haben, dass ich da irgendwie vor zwei Leuten sitze. Ja, keine Ahnung, was draus wird. Ich denke jetzt mal optimistisch, dass vielleicht irgendwann im Herbst ich wieder was ankündigen werde.
Wie viele aus der Hörerschaft kommen denn da immer so? Wie viele waren das denn in München? Hast du mal gezählt?
Ich habe es nicht gezählt, aber ich schätze mal so 30
wow.
bis 40 sogar.
Ach geil.
Also das ja waren geil. Echt nicht wenige. Aber kann auch sein, dass ich übertreibe und es dann doch nur 20 waren.
Wir hingegen waren in Prag.
Ja, das habe ich gehört und ich habe mich sehr gefreut, weil ich selber Prag auch ganz toll finde. Aber ja, ihr hattet ja nicht lange. Ich habe, als ich das gehört habe von der Kader,
also, ja,
ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ihr seid ja wirklich übers Wochenende gefahren und Prag gehört zu den überlaufendsten Städten Europas.
Na, wir sind von Samstag bis Mittwoch. Also wir sind Samstag irgendwie Samstag um 16 Uhr, glaube ich, waren wir am Hotel. Und Mittwoch um 16.20 Uhr oder sowas ist der Zug zurückgefahren. Also wir hatten da schon.
Ach, das ist
also,
ja cool. Ja. Ich dachte, ihr wärt jetzt nur dieses Wochenende weg gewesen.
Nee, das Wochenende war tatsächlich. Freitag, Samstag, Wochenende war tatsächlich voll. Mhm. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Also vor allen Dingen, also es ist sehr geil. So da gibt's dann unten auf der Moldau gibt's so Tretbootverleihe. Und die waren komplett ausgebucht. Da standen Schlangen von teilweise 50 Leuten oder sowas, die noch ein Tretboot mieten wollten. Und die ganze Moldau, da sind ja so Staustufen drin irgendwie. Und zwischen diesen beiden Staustufen war die Moldau gepflastert mit Tretbooten. Sah sehr, sehr geil aus. Ich habe auch irgendwo ein Foto hingepostet, ich glaube auf Instagram.
Aber das macht doch keinen Spaß mehr, oder? Nee. So als Tretbootfahrer.
Nee, absolut nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, meine nächste Band wird natürlich eine Death-Metal-Band. Die wird heißen Moldau Tretboot Overkill. Das war echt ziemlich krass, wie das da aussah. Und Samstag, Sonntag war, also was heißt unangenehm, war es auch nicht. Also ist ja ich war ja noch nie in Prag vorher. Und in so einer neuen Stadt zu sein, ist ja immer erstmal unangenehm, wenn du von der Topografie des Ortes noch gar nichts verinnerlicht hast und dich nicht auskennst, dann ist ja alles irgendwie zu voll und zu schräg und zu komisch.
Aber sag mal, wie kommt es denn dazu, dass du da noch nie warst? Also hattest du noch nie Interesse an dieser Stadt oder?
Also ich wohne jetzt seit 21 Jahren in Berlin und mir ist, glaube ich, vor 19 Jahren dann mal aufgefallen, dass Prag ja quasi um die Ecke liegt. Das ist ja wirklich mit dem Flugzeug unter einer Stunde, mit der Bahn haben wir jetzt, und das war echt so ein Bummelzug, knapp 4,5 Stunden gebraucht, was auch nicht wirklich schlimm ist. Also auch
ja,
wenn ich
genau.
nicht gerne Zug
fahre. Das ist so eine Stadt, die ist dafür bekannt, dass man da als junger Mensch vor allem mal hinfährt zum Saufen oder so.
Ja, genau das haben wir dann auch erlebt. Und irgendwie ist so dieses, ach, man müsste mal nach Prag, weißt du? So, man müsste mal und dann schiebst du. Ich habe ja auch irgendwie 15 Jahre oder sowas gebraucht, bis ich zum ersten Mal hier auf den Fernsehturm hochgefahren bin.
Apropos Fernsehturm, wart ihr auf dem Fernsehturm in Prag, wo die kleinen Babys hochkrabbeln?
Als wir da waren, war geschlossen wegen einer privaten Veranstaltung.
Ach man.
Das war etwas ärgerlich, ja. Aber abgefahrener Fernsehturm, absolut.
Also mega, oder?
So ein geiles.
Da kriegst du echt Albträume vor.
Nein, überhaupt nicht. Ich stehe ja total auf diese sozialistische Architektur.
Nein, ich meine von den Beben, die da hochkrabbeln. Sind die da noch?
Ich habe sie nicht gesehen.
Was?
Ja, ich habe sie nicht gesehen. Also ich hatte es nur gelesen, dass da Beben hochkrabbeln, aber irgendwie haben wir, von außen haben wir die nicht gesehen.
Krass, vielleicht standet ihr dann auf irgendeiner Seite, wo man keine sieht, aber die sind sowas von gut sichtbar.
Kann natürlich
vielleicht
sein.
Vielleicht sind die auch zwischenzeitlich abmontiert worden oder so. Ich hatte auf jeden Fall danach Albträume, genauso wie nach Trainspotting, nach dieser Bebenszene da.
Krass. Nee, das war leider nicht, aber sonst, also wir haben halt auch super gewohnt, also mitten in der Altstadt, also kurz so, wie hieß denn das? Weiß ich nicht. 10 Minuten vom Wenzelsplatz entfernt irgendwie, also wirklich mittendrin.
Ach, warte mal, war das Vinohrade?
Nee, in Vinohrade waren wir nicht, da sind wir nur durchgelatscht, also da haben wir uns dann hindurchgeschlagen 2 Tage lang, weil das halt der wesentlich entspanntere Bezirk ist.
Ja.
Ja, und so Samstag, Sonntag war halt alles voller Menschen und das war irgendwie insgesamt so ein bisschen komisch und anstrengend und Sonntag sind wir dann da hoch zu diesem Eiffeltürmchen, was da oben, weißt du, wo du so die ganze Zeit steil hoch in den Park, durch einen Park läufst und dann bist du oben
in so einem Aussichtsturm. Ja, ich weiß, was du...
So, da war es noch, also es war schon voll, aber es war immer noch relativ leer. Also gemessen daran, was man so hört über Prag, war da keine alte Sau.
Mhm.
So, und ab Montag hat es dann noch geregnet, ist ein bisschen abgekühlt. Und Montag, Dienstag, Mittwoch war es eigentlich echt total entspannt leer. Und wir sind dann halt auch in dieses Vinohrady hoch, wo es dann noch entspannter und leerer war. Also hast halt überall einen Platz gekriegt, wo du sitzen wolltest und so. Und das ging eigentlich. Und der Typ, wir haben die beste Bar Prags gefunden.
Und das ist welche?
Die beste Cocktailbar Prags, meinte ich. Parla heißt
die. Ich war nämlich, wie?
Parla, also Parlour.
Parlour, okay. Parlour. Ich war nämlich auch in einer sehr geilen Cocktailbar in Prag, kann dir aber leider nicht mehr den Namen sagen, ist mir entfallen.
Wie sah sie denn aus? War sie sehr, sehr edel und modern?
Nein, das war eine total dunkle, geradezu schwarze Bar, die was total Mystisches und Geheimnisvolles hatte, auch so mit Geweih an den Wänden, aber nicht so spießig, sondern eher so märchenhaft mystisch eben. Und es wurde auch geraucht in dieser Bar.
Nee, geraucht wurde bei uns nicht.
Ja, hab echt den Namen vergessen. Ja,
tolle Bar.
Ist ja auch egal.
Also wirklich tolle Bar. Keine Karte, sondern die sagen, nee, du bist die Karte. Sag mir, was du trinken willst. Und dann
echt? Also du sagst, ja, was Fruchtiges,
genau,
ein bisschen.
Genau.
Okay.
Und dann experimentieren die so ein bisschen an dir rum und sowas und servieren alle Cocktails in so Gläsern aus den 20ern, 30er Jahren und so.
Geil.
Also alte historische Gläser. Und die sagten halt, Prag hätte mehr Gastronomie, als Touristen kämen. Also es
echt?
Wäre eigentlich immer Platz. Also ja, also irgendwie viel zu viel Gastronomie, eventuell Geldwäsche oder so. Das war echt ganz spannend. Ach ja, nee, aber jedenfalls sehr, sehr schön. Also wirklich total klasse und ich will da auch unbedingt wieder hin. Hab dann auch gefragt, wann fängt denn das an mit den Touristen? Und der meinte so, ja, in spätestens 2 Wochen geht's los. Also so ab Mai wird's dann voll. Und dann habe ich gesagt, und wann sind die wieder weg? Und er sagte, Januar.
Oh mein Gott.
Naja, und jetzt gucke ich mal. Also vielleicht schaffen wir's. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich jetzt schon für nächstes Jahr im April nochmal eine Woche, also 5 Tage gebucht.
Cool.
Kostenlos stornierbar, also falls was dazwischen kommt, können wir halt nicht fahren. Aber dadurch, dass das ja eine Bahnfahrt ist dahin, kann man das halt echt spontan machen auch. Und dann hast du nicht irgendwie eine Flugreise für teuer Geld gebucht und kriegst nichts zurück und so. Total
was
geil. Also wirklich
so
der tollste
finde.
Stadturlaub, den ich je gemacht habe.
Das
ist super.
Das Wunderschönste an Prag finde ich, dass dort so viele Straßenzüge auf einmal so also zusammenhängend in einem fantastischen Zustand sind.
Ja. Das ist echt
weißt
super.
Weißt du, das wird nicht unterbrochen ständig durch irgendwelche Nachkriegsbauten, so wie das
Köln,
in anderen
so
Städten
Kacheln,
ist. So, ja, genau, die zerbombt wurden im Krieg, sondern da hast du wirklich eine Idee davon, wie dieses untergegangene Reich mal ausgesehen hat.
Ja.
Bevor der Krieg das alles zerstört hat.
Und es ist nicht so platt saniert wie manche Ecken in Berlin. Also es sind nicht alle Häuser total schön gestrichen und alles neu gemacht, sondern es ist immer noch so ein bisschen, also man sieht schon, dass die Häuser alt sind. Also da ist schon Verfall. Also die Putten, die da draußen dran sind, die sind schon gut verwittert und all sowas. Das fand ich eigentlich auch sehr schön. Ja. Und insgesamt alles toll. Also
ja, ist eine tolle Stadt, das stimmt.
Du kriegst überall ein gutes Bier an jeder Ecke für kleines Geld. Darum fahren die Jugendlichen da auch alle hin. Ah, das war schlimm. Dann sind wir, du guckst dann ja erstmal so im Umkreis um dein Hotel, was ist so los? Und dann sind wir auch in so eine Bar gegangen, die uns empfohlen wurde, fand ich eher schlecht. Also auch die Drinks waren schlecht. Und es war auch eher eine Kneipe, also nicht wirklich eine Bar. Und wir saßen da so und waren gerade froh, dass die 4 lauten Schweizer gegangen waren. Und dann kamen 12 Italiener rein in so, in so weißen Gewändern halt, da sind auch ohne Ende so Junggesellenabschiede sind da halt auch irgendwie ohne Ende unterwegs. Das waren halt die 12 Apostel.
Gewänder,
ja, kamen dann halt die 12 Apostel da rein und haben sich da die Hucke voll gesoffen und dann haben wir ganz schnell unsere schlechten Drinks bezahlt und sind gegangen.
Lol.
Sehr schön. Und überall gutes Essen. Weißt du so, Gulasch, an jeder Ecke ein Gulasch für einen Fünfer. Und zwar ein gutes Gulasch.
Ja.
Mann. Nee, kann ich nur empfehlen. Also jetzt wird's dann zwar noch voller, wenn ich sage, fahrt da hin und wenn es nur 2 Leute sind, aber ja, das muss Prag halt abkönnen. Gibt's denn, du hast ja möglicherweise schon mehr bereist als ich, zumindest in Osteuropa, gibt's ähnliche Städte, wo man auch noch hin will?
Lass mich überlegen.
Warschau ja wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, Warschau ist hässlich, aber ich war da auch noch nie. Also Krakau sollte man sich unbedingt anschauen.
Mhm.
Wien empfinde ich als so ähnlich wie Prag.
Ja.
Nicht so.
Obwohl es auch es ist ewig her.
Nicht
ist
so verschnörkelt, nicht so ganz so schön wie Prag, aber.
Und es ist fast 20 Jahre her. Es ist 20 Jahre her, dass ich in Wien war, fällt mir gerade auf. Was ich an Wien cool fand, ist diese Trägheit. Also Wien fand ich so unfassbar träge, fast schon lahmarschig. Und wenn man damit klarkommt und sich darauf einlassen kann, ist es total entspannt da. Ja.
Genau. Mhm.
Naja gut, Krakau. Ja. Dann fahren wir halt nach Krakau. Aber da will man fliegen, ne? Das ist weit.
Ja, doch, das ist weit. Wir sind da jetzt auch zweimal mit dem Auto gewesen, aber das war jedes Mal so, dass wir einen Zwischenstopp gemacht haben. Und Zwischenstopp machen wir, wenn wir von Augsburg aus fahren, entweder in Prag oder in Wien.
Ah, geil.
Beides bietet sich an, weil es halt auf der Hälfte des Weges liegt.
Ja, ich sollte nach Augsburg ziehen, dann kann ich sowas auch machen. Herrlich, herrlich, herrlich. So, kommen wir zu den Fragen, deretwegen diese Sendung ja nur existiert. Der Daniel schreibt, Professor Pirkheimer hat Recht behalten, du weißt schon, der international anerkannte Experte Professor Pirkheimer. Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn, was gibt's denn da zu lachen?
Nichts, ich habe mich immer gefragt, wer denn dieser Professor Pirkheimer eigentlich ist.
Professor Pirkheimer ist ein international anerkannter Experte.
Ja, ja, ich habe dann Videos gesehen von dem, also war ich sofort überzeugt.
Das ist aus dem Loriot-Film Papa Antepaulos.
Loriot, genau. Das, ja.
Also der international anerkannte Experte Professor Pirkheimer hat Recht behalten. Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor und wird in exakt einer Stunde sämtliches Leben auslöschen. Wie würdet ihr die Zeit nutzen?
Was ich ganz bestimmt nicht machen würde, ist mir diesen grottigen Film von Lars von Trier anzugucken. Was? Melancholia. Kennst du den?
Nee.
Weil da geht's nämlich genau darum. Ein Komet wird die Erde treffen und die Leute feiern Hochzeit und die wissen, dass dieser Komet bald bald alles Leben vernichtet.
Und alle rasten
also genau dieses
aus.
Szenario. Nein, die rasten nicht aus, es ist aber ein öder Film. Der ist wirklich, ich habe mich selten so gelangweilt beim Film. Also den würde ich nicht anschauen als Vorbereitung. Aber weißt du, ich glaube, wie würdest du denn reagieren, wenn dir jemand sagt, in einer Stunde geht mit Sicherheit die Welt unter, wärst du dann nicht geradezu gelähmt vor Panik?
Vermutlich.
Handlungsunfähig?
Ich weiß gar nicht, ob ich es glauben würde, aber gut, es würde ja dann überall im Fernsehen und so und auf Twitter würde es ja kommen.
Ja, die Vorstellung. Schnell,
oh, krass,
Hashtag
Comet. Genau.
Schnell auch ein paar geile Tweets abfeuern.
Ich würde versuchen, mit meinen Lieben nochmal Kontakt aufzunehmen.
Und denen so Sayonara-mäßig alles Gute zu wünschen.
Ja,
ne,
irgendwie.
Afterlife.
Also, wie auch immer. Aber also ich, ja, sowas halt. Also was soll man denn sonst machen? Vielleicht
also,
Schnaps aus dem Schrank holen und ja.
Es gibt doch bestimmt diesen destruktiven Impuls bei manchen Leuten. Also zum Beispiel in Irland, da gab es dieses Jahr heftige Schneestürme und irgendwelche bekloppten Teenager aus Dublin haben dann im Lidl gelootet und das ganze Ding halt leergeräumt und zum Einsturz gebracht oder so. Ja, hast du es nicht mitgekriegt?
Nee.
Und das war halt total witzig, so witzig, dass die Iren so ganz spaßig draus gemacht haben an St. Patrick's Day und so Wagen für die Parade gebastelt haben, wo diese randalierenden Jugendlichen halt den Lidl auseinandernehmen. Jedenfalls, es gibt halt diesen Impuls, dass Leute sich denken.
Dublin Lidl Looting ist übrigens was, wonach man Supermarkt suchen muss.
So ist es.
Was für ein geiler Titel, ey. Dublin Lidl Looting.
Geil, oder? Und es gibt auch tolle Videos von der Parade in Dublin oder in anderen Orten, wo das halt nachgestellt wird. Das ist auch sehr, sehr witzig.
Ja.
Aber zurück zu unserer Ausgangsfrage. Es gibt bei manchen Leuten diesen Impuls, wenn es heißt, die Erde geht sowieso unter, dann müssen sie schnell noch jemanden vergewaltigen, einen Menschen ermorden, irgendwas zerstören, weil es gibt ja keine Konsequenzen.
Aber warum sollte ich das denn dann tun?
Fürchten. Ja, das frage ich mich halt
auch. Also warum sollte ich auf einmal zum Psychopathen werden? Das funktioniert
ja nicht. Kommt auch für mich natürlich nicht in Frage. Ja, aber es gibt sicherlich solche Leute, die dann noch ihren Racheimpulsen letzten Ausdruck verleihen würden. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde vor Panik, glaube ich, mir das Leben nehmen.
Wie?
Wie? Uff, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich hätte gerne so ein Fläschchen mit, wie heißt das, Ziankali?
Ja, und dann wirkt's nicht. Und dann hast, oder nur halb. Und dann hast du die letzte halbe Stunde, bevor die Welt untergeht, liegst du röchelnd in der Ecke. Ist doch auch scheiße.
Ja, wunderbar. Wahrscheinlich ist sich in der Achtsamkeit üben, noch so eine kleine Meditationssession machen.
Ja, nee, weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich wirklich, Flasche Schnaps und versuchen, mit meinen Lieben nochmal Kontakt aufzunehmen.
Ja.
Und dann ist die Frage, mit wem? Mit deinen Eltern oder mit deiner Frau?
Ja, mit meinem Mann.
Ja, oder so. Nicht mit deinen Eltern?
Geht halt nicht.
Wieso nicht?
Weil es 5 Stunden dauert, bis ich da oben in Köln bin.
Anrufen. Aber wahrscheinlich wollen dann alle nochmal telefonieren und dann funktioniert es nicht.
Und dann bricht alles zusammen, genau.
Armin schreibt, Alex scheint ja einen großen Drang in sich zu tragen, hinter jedes Bäm von Holgi immer ein Bäm-Euder zu setzen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dies wurde von Holgi jedoch bisher bereits in mehreren Episoden noch nicht mal ignoriert. Mich interessiert deshalb, ist der Zusatz Euder möglicherweise nur in bayerischen Gefilden zu finden und wird daher gar nicht erst von Holgi verstanden, respektive wahrgenommen?
Nein.
Armin Euder, wo ist dann Kirche oder wo's? Entschuldigung.
Das kommt von den Krochern aus Wien.
Von wem?
Ja, das ist die Krocher. Die Krocher sind eine Bewegung, eine Jugendbewegung, die es da gab in Wien vor ungefähr 10 Jahren. Und das waren Jungs oder Jugendliche, deren Haut so orange-bräunlich war. Also es war einfach eine Modeerscheinung, ja. Die hatten so eine Solarium, so eine wirklich orange-grelle Solariumbräune.
Du meinst Vanessa?
Und
ich will kein Barbie-Puppenblond, Vanessa.
Die passt sehr gut in diese Szene rein. Und diese Jungs, die trugen auch immer solche neonfarbenen Cappies.
Ja.
Das hat auch zu diesem Style gehört. Und die sagten immer Bam-Euder, Fix-Euder. Hast du das noch nie gehört?
Nee, aber ich kenne, es gibt ja die Videos von Kurt Razzelli. Ich weiß nicht, ob du die schon mal wahrgenommen hast.
Ja, natürlich.
Und da kommt halt Vanessa drin vor. Und wenn man dieser Vanessa, ja, ich will kein Barbie-Puppenblond, ich bin von Natur aus dunkel.
Ja.
Wenn man der hinterher googelt, dann findet man halt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Serie heißt, das ist auch irgendwie aus dem österreichischen Fernsehen, da dokumentieren sie halt genau solche Leute. Und die rennt halt den ganzen Tag wirklich besoffen irgendwie von der Disco rum und pöbelt Leute an. Was hast du, Alter? Was hast du, Alter? Man versteht ja auch immer nicht, was sie sagt. Aber da jetzt ergibt alles Sinn.
Ja, also Bam Euder, Fix Euder, sagen die Krocher. Also Krocha. Muss man einfach mal googeln und dann findet man.
Aber was sind das für welche?
Raus.
Also was bedeutet das?
Kracher.
Die Kracher. Also
die krachen, weißt du, da kracht's, wo sie auftauchen, kracht's.
Ach so, ja, okay. Ist das österreichische Wort für Prolls oder wie?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, die
haben sich selber so genannt. Auf jeden Fall eine ganz bizarre Subkultur.
Ah. Tja, nee, nie gehört. Der Kai fragt sich, warum lernt die Wirtschaft nicht aus ihren Krisen? Da freut sich die Alexandra, das zu beantworten.
Ja. Ja, weil Menschen Affen sind. Außerdem, wer ist denn das überhaupt, die Wirtschaft? Kennt man die?
Die Wirtschaft. Du bist die Wirtschaft. Ich bin die Wirtschaft. Alle sind die Wirtschaft. Ich glaube, dass die Wirtschaft nichts aus ihren Krisen lernen kann, weil die Krise unserem kapitalistischen Handeln oder marktwirtschaftlichen Handeln innewohnt.
Okay.
Weil es wachstumsgetrieben ist. Wir wachsen und wachsen und wachsen und hier wächst was, da wächst was, dort wächst was. Und das Ganze machen wir...
Und überall, wo was wächst, kriselt es auch.
Das Ganze machen wir, wie man so schön sagt, nicht nachhaltig, sondern auf Pump. Ne?
Ja.
Also siehst du ja dann so, ne, beste Beispiel 2008, US Housing Crisis, ne? Also die dann zu dieser, ne, haben wir ja heute noch die Euro-Krise, Blablabla-Krise und so. Du kaufst halt ganz viel, also du machst Wachstum, du stellst Produkte her, Häuser oder sonst was, und diese Herstellung die finanzierst du auf Pump, also die finanzierst du per Kredit. Und solange du das machst, hast du halt auch immer die Gefahr in diesem ganzen System, dass jemand den Kredit nicht zurückzahlt. Aus welchen Gründen auch immer. Und sei es, weil er stirbt. Und dann ist die Krise da. Wenn ich dir mein komplettes Vermögen leihe, in der Hoffnung, dass du das zurückzahlst, und dann fällst du morgen tot um, dann ist mein Vermögen weg. So, und du hast es möglicherweise einfach nur verjuckst. So, und das ist halt die Krise dann, die dem Wirtschaftshandeln innewohnt. Wir müssten halt nachhaltig wirtschaften, aber die Frage ist, wie wir dann Wachstum hinkriegen.
Ja, die Leute denken ja immer an die Befriedigung ihrer direkten Bedürfnisse, die sie jetzt haben.
Naja,
jetzt.
Und du hast ja auch noch das Problem, es gibt ja schon ganz viel Kredit, der muss ja zurückgezahlt werden. Ja, und den kannst du nur zurückzahlen, weil der Kredit, also ich leihe dir mein Geld und sage, okay, da hast es, ich hätte das gerne in 10 Jahren zurück, aber ich möchte da auch ein bisschen was für haben. So, alleine schon, um das Risiko abzufedern, dass du damit abhaust. Das heißt, du zahlst mir jetzt pro Jahr so und so viel Prozent Zinsen. Diese Zinsen, die musst du ja irgendwie erwirtschaften. Also brauchst du Wachstum, um mir die Zinsen zurückzuzahlen. Und wir haben ja überall ganz viel Kredit und Schulden und so weiter. Ich verkürze das jetzt gerade sehr, sehr stark. Ne? Also sind wir im Grunde, weil wir eine kreditfinanzierte Wirtschaft haben, gezwungen zu wachsen. Was wiederum nur mit Kreditfinanzierung geht. Das heißt, irgendwer müsste irgendwo mal die Reißleine ziehen und wir müssten sagen, okay, wir wirtschaften jetzt komplett anders. Aber wer soll das tun?
Okay, beantwortet das die Frage, warum die Wirtschaft nicht aus...
Ja.
Okay, nächste Frage.
Robert fragt. Ach, Robert ist übrigens, Robert hat ein Restaurant, in dem ich kürzlich essen war.
Ah, ja. In Berlin oder was?
Nee, in... Bayern irgendwo. Als ich das letzte Mal in Bayern unterwegs war, habe ich gedacht, ach, da fahr ich jetzt mal vorbei. Vielleicht ist er ja da. War er nicht? Habe ich gedacht, so ein Mist. Und habe mich total überfressen. Also erstmal gab es so einen Burger. Also ich habe einen Burger gegessen bei ihm. Der war gar nicht mal schlecht. Also es war halt so, ne, so, ich weiß noch nicht mal, wie der Ort heißt. Ist halt so Bistro, also ein Bistro halt, ne? Also kannst jetzt nicht erwarten, dass du da einen tollen Burger aus dry-aged, ja, Rudentuden, Yippie-Yeah-Fleisch bekommst. Und so für einen Stino-Burger war der ganz gut. Nur, mein lieber Robert, das Brötchen, da musst du noch mal bei. Das ist zu trocken, zu bröselig. Das ist wahrscheinlich falsch getoastet. Aber gut, jedenfalls war ich das, dachte ich so, oh, war ja ganz lecker, komm, ey, lass krachen, nimmst du noch einen Nachtisch. Und dann stand so, Windbeutel. Dachte ich.
Ah, oh, war geil. Der Riesenwindbeutel.
Der Riesenwindbeutel, genau.
Ja, dann hast du getwittert.
Den habe ich getwittert. Das war ein Windbeutel, der, also, da stand auch Riesenwindbeutel, aber ich dachte, ja, mein Gott, ey, Klappern gehört zum Handwerk, so schlimm wird's schon nicht sein. Und das war halt ein Windbeutel, der zur Hälfte mit Sahne und Eis gefüllt war und der war ungefähr so groß. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, welcher Alltagsgegenstand ungefähr die Größe. Also eine kleine Honigmelone. Also es war ein wirklich großer Windbeutel.
XXL-Windbeutel.
Danach habe ich gedacht, ich müsste sterben. War aber geil. Mhm. Jedenfalls, der Robert, das sehe ich gerade an seinem Absender, fragt, esst ihr regelmäßig Obst und Gemüse? Na, Alexandra?
Interessant, dass du diesen Ton in deine Stimme legst.
Isst er denn auch brav seine Erbsen?
Ja, also ich muss sagen, Obst, ich würde sehr gerne Obst essen und auch viel Obst essen, aber ich finde Obst strukturell nicht so super.
Ach so, vom Mundgefühl her?
Ja, das ist oft so matschig und alles Obst, was innen drin einen Kern hat, der auch noch mit so einer schleimigen Konsistenz überwachsen ist. Mango, ja gut, den Kern entfernst du ja.
Ja. Ach so, du meinst, wo du dann so auf den Kern noch bei so Kirsche.
Ja, wo man noch so ausspucken. Kirschen gehen gar nicht bei mir. Oder so, also weiß ich nicht, je weniger Kern, je cleaner, desto besser. Ich mag Erdbeeren, ich mag Melonen und Gemüse mag ich generell gern, wenn es süß schmeckt. Also Erbsen, Möhrchen, sowas.
Ja, nee, ich finde Obst total geil. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass vieles Obst mich echt langweilt.
Mhm.
So Apfel. Apfel finde ich total langweilig. Also gelegentlich esse ich gerne einen Apfel, aber wenn dann auch keine grünen. Grüne Äpfel finde ich total fies.
Und, weil die so sauer sind?
Ja, und ich habe es nicht so gerne sauer. Hm. Mhm, außer, bei meinen, so. Außer bei meinen Drinks. Drinks habe ich gerne in sauer. Und so. Also was ich ständig fresse, ist Banane. Banane kriege ich irgendwie. Banane
das, da kriege ich weg. Ich kriege von der Konsistenz der Banane Brechreiz.
Geil.
Ich finde das überhaupt nicht geil, weil ich mag Banane geschmacklich nämlich schon ganz gern.
Mm.
Ja, also Bananenkuchen, Bananenjoghurt, mhm. Bananenpudding finde ich super.
Nee, und sonst, also ich esse eigentlich, ja, ich mag auch so Zitrusfrüchte, mag ich total gerne. Also nur so Orange, Grapefruit, Mandarine, beziehungsweise Clementine, diese Hybridzüchtung mit wenig Kern. Weil was mir so, was ich richtig scheiße finde, Kerne in der Mandarine.
Oh,
boah, ey. Oder da sind dann auch immer direkt so vier drin oder sowas. Und du bist die ganze Zeit immer noch so am, zuzelst so zwischen diesen Häutchen und den Kernen die ganze Zeit irgendwie rum und bist hinterher total frustriert. Das hasse ich wirklich. Und ja. Gemüse esse ich auch total gerne. Ich habe ja dann den Vorteil, dass, also ich esse ja nur Fleisch, dessen Herkunft zweifelsfrei ist. Also ich esse halt nicht einfach so, ich gehe halt nicht in den Supermarkt und kaufe mir Fleisch. Es sei denn, dieser Supermarkt verkauft Neulandfleisch zum Beispiel. Das mache ich mit ganz, ganz wenig Ausnahmen. Es gibt eigentlich nur zwei Ausnahmen. Drei, Urlaube. Also jetzt in Prag habe ich nicht drauf geachtet. Also Urlaube, sehr, sehr gute Burger. Da frage ich dann auch nicht nach. Und total besoffen Dönermann an der S-Bahn. So, das sind so die drei Ausnahmen, die ich da mache. Ansonsten esse ich, also wenn ich in der Kantine essen gehe, esse ich fast ausschließlich Gemüse oder Salat. Dann, wenn ich mir hier was koche, ist es meistens auch Gemüse, weil ich faul bin, renne ich dann einfach am nächstgelegenen, was weiß ich, Supermarkt vorbei oder Discounter und raide einmal das Gemüseregal, nehme so von jedem eins mit, hack das in Würfel, schmeiß das in den Ofen. Ofengemüse. So halt. Also ich esse da total viel von. Und wenn die Liebste mich bekocht, gibt's auch meistens Gemüse. In irgendeiner Form. Ja.
Ja, ich würde es eigentlich auch jeden Tag essen, wenn es nicht so aufwendig wäre.
Das stimmt, das ist ein bisschen aufwendig, aber auch das geht. Wo ich selten Wert auf Gemüse lege, also so wenn ich irgendwie aus Essen gehe, ins Restaurant oder sowas, da bestelle ich selten dann das vegetarische Gericht, also den Brokkoli. Aha. Das habe ich eher selten.
Was ich nicht so ganz verstehe, das ist doch eigentlich ein Bedürfnis. Ich bin mir sicher, dass das in Berlin nicht so ein Problem ist. Aber ich würde gerne hin und wieder mir schnell im Imbiss was kaufen, was jetzt aber nicht 20 Minuten in der Fritteuse gedümpelt hat, weißt du, sondern irgendwas Gesundes, irgendwas Salatartiges aus der Box, was man ohne schlechtes Gewissen sich reinspachteln kann. Ja. Warum ist das so selten?
Wahrscheinlich, weil die Vorratshaltung vergleichsweise teuer ist.
Na, das kann
also
sein, ja.
Du musst es ja am Abend wegwerfen. Du kannst ja kaum frische Ware irgendwie am nächsten Tag nochmal verarbeiten. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf. Mhm. Das ist aber auch, also das ist meine größte Kritik am Reisen mit dem öffentlichen Verkehr, dass du an allen Bahnhöfen im Grunde immer nur Teigbatzen bekommst.
Ditsche.
Ja, die sind auch, ich würde gerade sagen, Teigbatzen, die auch oft schlecht sind. Also einfach auch geschmacklich irgendwie sehr frustrierend. Das ist ja eigentlich so mein Problem. Es muss ja gar nicht gesund sein, wenn es geschmacklich nicht so frustrierend wäre. Aber hast du dir schon mal so eine Pizzazunge bei Ditsch gekauft?
Das ist ekelhaft.
Das ist total ekelhaft. Also, da gehen gerade mal die Brezen, finde ich. Und was du halt nie findest, ist so, oder fast nie findest, ist Obst und Gemüse. Das stimmt. Bei uns in Berlin gibt's jetzt mittlerweile so eine Kette. Die heißen, also total dämlicher Name, Scoom, S-C-O-O-M, What? Scum.
Scum of
genau,
the Earth.
Genau, Scum of the Earth. Das waren diese Tierschützer, ne?
I think people who hunt animals are the Scum of the Earth.
Die heißen halt Scoom, die haben auch Teigbatzen, aber einige dieser Teigbatzen schmecken sehr gut.
Uh-huh.
Und die Brötchen und was sie so machen, sind wirklich gut belegt. Also auch viel Salat, Tomate und so und schmackhafte Wurst und Käse. Und was die haben, ist auch, die haben sehr viel Salate im Angebot. Auch Salate und so Obstbecher und Milchreis, was auch cool ist, wenn du gesoffen hast. Weißt du, du staffst so runter zur S-Bahn und holst dir noch so einen Milchreis. Ja. Ja, aber das nervt mich auch. Also man muss halt echt immer suchen und oft ist es halt gerade an den größeren Bahnhöfen auch, so dass du erstmal in den Keller gehen musst und da findest du dann einen Supermarkt, der frisches Zeug hat, ja.
Mm.
Wirklich sehr schlimm. Was ist das für eine E-Mail-Adresse? Naja, Manni schreibt, mich beschäftigt folgendes Szenario. Alles, beispielsweise Waffen, Fallen, Medikamente, verliert sofort seine Funktion, sobald man es bewusst gegen andere Menschen einsetzt, um ihnen zu schaden. Man könnte sich also nur noch mit den eigenen Händen gegenseitig Schaden zufügen. Wäre die Welt eine bessere und würdet ihr darin leben wollen?
Also man kann sagen, dass die Androhung von körperlicher Strafe nicht mehr funktionieren würde.
Doch, außer ich lang dir eine.
Okay, also runterhauen könnte man
genau.
einem noch was.
Aber
okay.
Du kannst keinen mehr abstechen, erschießen, vergiften.
Ja, natürlich will ich in so einer Welt leben.
Ja, wäre cool, ne?
Ja, klar.
Da würde dann zwar auch immer mal wieder einer der Stärkeren versuchen, sein Recht durchzusetzen, aber er wäre viel einfacher daran zu hindern.
Ja. Und der Typ jetzt hier, Manni oder was, der ergänzt jetzt seine Frage noch um den Zusatz, wenn in diesem Falle auch die Hände, Füße ihre Funktion verlieren würden und das Befehlen anderer nicht mehr funktioniert. Also was wäre dann? Würde man dann in so einer Welt, also das wäre praktisch
Nein.
eine Welt, in der körperliche Gewalt, Androhung oder Anwendung einfach nicht mehr funktionieren
ja,
würde.
Ja, das würde ich nicht wollen.
Ehrlich?
Das ehrlich, ja, weil ich möchte weiterhin, dass die Exekutive in der Lage ist, das Recht notfalls durch die Androhung von körperlicher Gewalt durchzusetzen. Da wäre ja auch noch nicht mal ein Freiheitsentzug mehr möglich. Es sei denn, man würde diese Welt so designen, dass man sagt, wenn der Freiheitsentzug von einem demokratischen, wir reden jetzt alle von der Demokratie, ne, von der Bundesrepublik, wenn der Freiheitsentzug von einem Gericht oder einer ähnlichen Instanz angeordnet wäre und dass dann auf einmal diese Werkzeuge wieder funktionieren, dann ja, aber ansonsten, ich möchte auf jeden Fall in einer Gesellschaft leben, in der die Androhung von körperlicher Gewalt alleine zur Gefahrenabwehr schon möglich ist.
Okay, aber was ist denn das für eine Gefahrenabwehr?
Fahr nicht zu schnell mit deinem Auto.
Ach so, okay, sonst gibt's aufs Maul
genau,
oder
sonst gibt's
aufs Maul. Freiheitsentzug.
Genau, genau.
Okay, aber meinst du nicht, wenn das alles wegfallen würde, dass die Menschheit dann gezwungen wäre, über konstruktive Arten der Konfliktlösung nachzudenken? Also was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel, dass erwiesenermaßen Gefängnisstrafen nicht zu dem Ergebnis führen, zu dem sie führen sollten. Die Leute werden keineswegs besser. Viele fallen zurück, also haben einen Rückfall halt, müssen wieder ins Gefängnis. Was hingegen sich als sehr wirksam erwiesen hat, ist, wenn Gefängnisinsassen Gärtnern oder wenn man ihnen die Techniken der Meditation beibringt.
Aha.
Das sind solche Sachen, die haben wirklich langfristigen Einfluss und Impact auf diese Leute. Und die führen einfach zu mehr Gutem als jetzt so reiner Freiheitsentzug, der in diesen Leuten nur Rachegelüste lodern lässt.
Ja, also das Justizsystem funktioniert so gesehen tatsächlich nicht. Aber das setzt ja schon viel früher an. Bußgeld zum Beispiel. Also wenn ich zu schnell mit dem Auto fahre, ist das bußgeldpflichtig. Wenn ich das Bußgeld nicht bezahle und zwar mehrfach nicht bezahle, Führerscheinentzug. Wenn ich dann weiter trotzdem mit dem Auto fahre, was ich ja kann, also ich bin ja technisch dazu in der Lage, komme ich irgendwann in den Knast. Und spätestens da muss man körperliche Gewalt gegen mich ausüben. Das heißt, ich würde doch, also da nehme ich jetzt auch das Schlechte im Menschen an, ich würde doch einfach zu schnell mit dem Auto fahren, weil schick mir doch ein Bußgeld, es ist mir ja sowieso egal.
Ja.
Ich glaube, in letzter Konsequenz, zumindest leite ich das jetzt einfach mal von meinem Verhalten ab, in letzter Konsequenz, auch abgesehen jetzt von allem rücksichtsvollen Handeln, das man vielleicht mitbringt und aus sich heraus nicht zu schnell fährt, um andere nicht zu gefährden. Aber ich glaube, ich würde viel mehr Ordnungswidrigkeiten, sagen wir mal, begehen, wenn in der letzten Konsequenz gar keine Strafe drohen würde.
Mhm.
Ja, warum kiffen nicht mehr Leute? Ja, wenn die Straßenverkehrsbehörde mitbekommt, dass du gekifft hast, selbst wenn es nur einen Vorwurf gibt, dass du Kiffer sein könntest, nehmen sie dir erstmal einen Führerschein ab. So, wenn das auf einmal alles konsequenzenlos bleibt, weil ich kann ja weiter mit dem Auto fahren, ihr könnt mich ja mal, ich weiß es nicht. sehen wir dann vielleicht mehr bekiffte Autofahrer, die dann wiederum Leute totfahren, wo du dann aber auch nicht sagen kannst, du hast das Auto als Waffe benutzt, beziehungsweise wo das Auto in dem Moment, wo er jemanden totfahren würde, das Auto keine Waffe ist, sondern irgendwas.
Mm.
Also, der lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, Strafe muss sein können.
Aber ja, halt ich lasse das jetzt auch, mal so stehen.
Ich lasse das mal so stehen, genau. Was Manni noch gerne wüsste, ist die Mail angekommen? Ja. War die nächste
Ach,
Mail.
Manni,
reiß dich mal ein bisschen zusammen,
reiß dich
ey.
Zusammen, echt.
Mann. Andreas fragt, wieso schämen sich auch große Kaufhäuser oder Einkaufszentrumsbetreiber? Was für ein Wort. Oh Gott, jetzt kommt direkt das nächste Wort. Wieso schämen sich auch große Kaufhäuser oder Einkaufszentrumsbetreiber nicht, ihrem Toilettenreinigungspersonal ein so geringes Gehalt zu bezahlen, dass diese offenbar einen Spendenteller aufstellen muss, um über die Runden zu kommen?
Ich dachte ja immer, die Klofrauen wären nur geduldet von den Einkaufszentrumbetreibern. Weißt du, ich dachte, die sitzen dort und sind halt auf Spenden angewiesen. Und ich wusste gar nicht, dass die zusätzlich ein Gehalt bekommen. Das überrascht mich jetzt. Aber vielleicht ist das so ein Zuverdienst. Der Kellner, der lebt ja auch nicht nur vom Trinkgeld. Der hat doch auch einen Stundensatz.
Ich weiß es. Also ehrlich, erstens weiß ich gar nicht, ob die ein Gehalt bekommen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du so jemanden beschäftigen kannst, ohne ihm ein Gehalt zu zahlen. Das mit dem Teller, der da steht. Also ich würde es halt auch so machen, weil das hat sich halt irgendwann mal eingebürgert, dass die Klofrau immer noch mal 50 Cent kriegt. Und also ich würde den Teller auch noch da hinstellen, wenn ich 10.000 Euro im Monat bekommen würde, weil ich Klofrau bin.
Ja.
Also einfach nur, weil die Leute doof genug sind, da die Kohle hinzulegen und ich sie nicht versteuern muss. Naja, warum zahlen die denen so geringes Gehalt? Warum zahlen wir allen Leuten so geringes Gehalt? Alles, was irgendwie, ich sag mal, menschliche Dienstleistung ist, ist
aber
schlecht bezahlt.
Aber Müllmänner verdienen sehr gut.
Nein, auch nicht sehr gut. Die verdienen gut, die verdienen besser.
Oder
aber auch
verhältnismäßig
nicht sehr gut.
Ja.
Verhältnismäßig gut, richtig. Vielleicht, weil du auch mittlerweile einerseits, also früher konnte halt jeder Depp Müllmann werden, ne? Kennst du? Mhm. Wir sind die fünf von der Müllabfuhr.
Ja, kenne ich. Ja. Ist das das Lied aus der Sendung mit der Maus?
Sendung mit der Maus, genau. Mhm. Ich roll die Tonnen raus. Das konnte halt früher jeder Idiot machen, ja. Also jeder, der ein bisschen was heben kann, konnte Müllmann werden. Das ist heute nicht mehr so. Ich habe vor, ist auch Jahre, 10 Jahre bestimmt schon wieder her, habe ich mal so eine, hatten wir Besuch von so einer Schulklasse im Sender und ich habe denen halt mit denen halt so 1,5 Stunden oder irgendwie sowas so gequatscht über Berufswahl, wie denn der Beruf des Radiomoderators ist und wie Journalismus geht und sowas alles. Und dann fragst du natürlich auch so, und was wollt ihr mal werden und bla 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 bla. Und hinterher kam dann eine Lehrerin zu mir und meinte, hier der eine, der gesagt hat, er will das und das werden, ich weiß nicht mehr, was es war, sagte sie, der wird wahrscheinlich überhaupt nichts werden, weil heutzutage muss man, selbst wenn man Müllmann werden will, sehr gut qualifiziert sein. Also das heißt auch heute nicht mehr Müllmann, das heißt irgendwie Fachkraftabfall oder Müllwerker oder so ähnlich. Da kannst du jetzt halt nicht mehr jeden Depp nehmen, sondern es müssen schon höher qualifizierte Leute sein. Das heißt, die Abfallentsorger, das ist jetzt eine wilde Theorie von mir, aber die Abfallentsorger konkurrieren dann letztlich mit, keine Ahnung, den Firmen, die sonst irgendwie Handwerker oder Bürokaufleute oder weiß der Geier was einstellen. Das heißt, die konkurrieren nicht mehr im Niedriglohnsektor miteinander, sondern die konkurrieren in einem besseren, also in einem besser bezahlten Sektor miteinander. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir einfach nicht genug Müllleute finden würden, wenn wir denen einen Mindestlohn bezahlen würden.
Ja.
Ist jetzt so meine wilde Theorie da, aber so Toilettenreinigung kann jeder doof. Ja, nimm dir eine Bürste, mach das sauber. Ja, wir zahlen halt überall da richtig schlecht, wo die Leute einfach ersetzt werden können.
Ja, und vielleicht, wo sie sich auch nicht so leicht wehren können. Also,
wo sie schlecht organisiert
die
sind.
Die Klofrauen, die ich noch aus meiner Jugend kenne, das waren alles Frauen, oft dunkler Hautfarbe, die kein Wort Deutsch sprachen, die gerade erst, weiß ich, ein paar Wochen in Deutschland waren. Und die hatten sozusagen gar keine Grundlage, auf der sie mehr Gehalt hätten fordern können oder
Guck dir an, wer dir deine Pakete liefert und guck dir an, was der verdient. Das ist genau das gleiche Phänomen. Das sind Leute, die verstehen überhaupt nicht, was ich denen sage.
Ja.
Ich hatte hier schon Typen stehen, da habe ich gesagt, nee, das habe ich überhaupt nicht bestellt, das können sie aber wieder mitnehmen. Und er guckt mich an und ich sag, zurück. Und er, ah, okay. Also, weißt du so, also wo du im ganzen Sätzen gar nicht sprechen brauchst und ja. sowas. Ja, und die werden halt maximal ausgebeutet. Da sind wir ja. angekommen. Ja, aber das mit dem Tellerchen und der Klofrau. Vielleicht hört ja eine Klofrau zu und kann das mal erzählen.
Boah, so eine geile Klofrau wie in dem Film Im Himmel ist die Hölle los. Kennst du
die? Nicht, nee.
Die Frau Kretschmann
hieß sie, glaube ich. Ist das dieses Buch von Passilina? Haben die das verfilmt?
Nee, das ist ein Film mit Dirk Bach und mit der. Achso, mit der. Nein, das ist. Cleo Kretschmann. Gibt es so eine Schauspielerin, die so heißt?
Kann sein. Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in diesem Film ist eine super geile Klofrau. Ich verehre sie. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, wie sie hieß. Egal, weiter geht's.
Wir hatten früher, gab's, wie hieß denn diese Disco? Verzeihung, wie hieß denn dieser Club? Wir sind ja moderne Menschen. Da war eine Klofrau, die hat auf dem Klo auch für Ordnung gesorgt. Weißt du, so wenn da zwei irgendwie in eine Kabine gegangen sind, stand die direkt da, rum, hier, nicht koksen oder vögeln. Das war total geil.
Mit dieser Stimme auch?
Nee, das war so eine Berlinerin.
Okay. Also,
ihr hört nie, ihr Koks. Sehr schön. Tobias schreibt, der Tobias ist besorgt und fragt am 27. Januar 2016, werden die Kinder von heute in 30 Jahren sagen, früher, da hatten wir noch richtige Winter, 15 Grad und Nieselregen und nicht so eine drückende Hitze wie heute.
Tja. Das ist jetzt echt eine Frage, gell, weil, also ich war ja, ich habe es noch nie erzählt. Ich war in Rom. Diesen Februar war ich in Rom für eine Woche. Und das Wetter war total scheiße. Es hat halt die ganze Zeit geregnet. Aber an dem Tag, als wir abgereist sind, beziehungsweise an dem drauf folgenden Tag, versank ganz Rom unter einer Schneedecke. Der ganze St. Petersplatz war vollgeschneit. Und das in Rom, weißt du, das ist mediterran. Als wir dort waren, hingen da schon Orangen und Zitronen an den Bäumen und alles blühte und alles war grün. Und dann dieser krasse Wintereinbruch, total unwahrscheinlich, genauso wie in Irland, dieser Schneeeinbruch, auf den war auch niemand vorbereitet. Irland hat normalerweise sehr milde Winter, das sind 10 Grad, 12 Grad, so die Regel. Also, habe aber auch mal gelesen, dass es da irgendwie so einen komischen wettertechnischen Umkehreffekt gibt. Dass irgendwas passiert, was das umkehrt, das, was man eigentlich erwartet hätte. Also die Klimaerwärmung, die macht irgendwas.
Naja, globale Erwärmung. Ich weiß nicht mehr. Globale Erwärmung ist ja ein Durchschnitt. Das heißt halt nicht notwendigerweise, dass es in Rom immer heißer und in Norwegen immer kälter wird.
Ja, genau. Das ist ja die Fehlannahme, halt so. Die aber auch zu dieser Frage geführt hat. Dass man halt sagt, ja, in 30 Jahren sind hier tropische Verhältnisse.
Wobei, ich weiß gar nicht, wie wahrscheinlich das ist, weil da hast du ja auch noch so Golfstrom, da gab es ja auch gerade wieder eine Meldung, dass der Golfstrom langsamer wird, der hier fürs milde Klima sorgt und so. Aber was da jetzt konkret, also so an Regionalprognosen es gibt, weiß ich gar nicht. Tatsächlich nicht.
Ja, also ich schäme mich auch total über mein meteorologisches Unwissen. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn jemand sich damit ausgenommen hätte.
Ich weiß,
erklärt,
wo man es nachgucken kann.
Also, das ist ja schön. Ich denke auch mal an die Hörer, dass die sich auch mal anerkannt fühlen in ihrem passiven Wissen, das sie jetzt aktivieren können.
Stimmt. Nee, also als erstes würde ich halt mal beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gucken. Mhm. Die dokumentieren da ja sehr, sehr schön. Aber aus dem Stand wüsste ich es auch nicht. Ich glaube aber, dass es bei uns wärmer wird. Wärmer und feuchter vor allen Dingen. Was ja notwendigerweise passiert, wenn es wärmer wird. Eva fragt, was ist eure Meinung zu Polyamorie? Gibt es sie wirklich oder ist sie eine Entschuldigung für unschlüssige Menschen?
Meine Meinung dazu ist, dass das eine Mode ist oder dass das ein Lifestyle ist für 20-somethings, die sich ausprobieren wollen, die sich im Leben noch nicht gefunden haben oder einfach für Zerstreute, die gar nicht wissen, was es bedeutet, einer einzigen Person alle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich find's intellektuell durchaus interessant, diese Dinge, also solche Ideen wie romantische Liebe das auch mal zu hinterfragen oder zu analysieren.
Ja, sich zu fragen, auch ob das vielleicht doch teilbar ist. Ne?
Ja, genau. Und ich verstehe auch die Offenheit vieler Leute für diese Dinge. Aber ich persönlich glaube nicht daran, nachdem ich eine sehr erfüllte Partnerschaft habe, beziehungsweise weiß, was das ist. Und ich denke, entweder man ist für jemanden da oder man ist es halt nicht. Und ich wäre jetzt ungern in einer Situation, wo mich mein Partner braucht und ich muss ihm sagen, ja, sorry, ich bin jetzt bei der Nele oder so, weißt du?
Ja.
Und die Frage ist halt, will man eine Beziehung als Lebensgemeinschaft begreifen oder einfach als Lifestyle? Und wenn es nur ein Lifestyle ist, okay, da habe ich nichts gegen, das soll jeder machen, wie er will. Aber ich will eine Lebensgemeinschaft, ich will mich auf jemanden verlassen können, ich will einen Partner, der wirklich mit mir durchs Leben geht, auf den ich mich verlassen kann, auf den ich zählen kann, der immer für mich da ist. Und so etwas geht nur in einer monogamen Beziehung.
Ja. Ja.
Meine Meinung.
Das könnte man, besser könnte ich es nicht ausdrücken. Also bei mir wäre wahrscheinlich, am Anfang hätte bei mir gestanden, ich halte das für Kokolores, was dann ich dann genauso eingeschränkt hätte, wie du das gerade getan hast. Was mir immer wieder auffällt, ich finde das intellektuell auch sehr, sehr interessant. Die Unterscheidung zwischen Lifestyle und Partnerschaft finde ich auch gut. Ich glaube aber, man muss prinzipiell in der Lage sein, also man muss es nicht machen, aber ich glaube, man sollte in der Lage sein, eine monogame Partnerschaft auch temporär aufzubohren, dass man sagt, ich muss jetzt mal einen anderen Typen flachlegen oder sowas. Darunter sollte diese Partnerschaft aber nicht leiden dürfen. Und das okay, fände ich die viel wichtigere. Also das viel wichtigere Thema, dass wir uns vielleicht fragen, wie können wir in einer Welt, weißt du, wie du sagtest, verwirrte Menschen. Wir leben in einer Welt voller Überfluss und wir leben auch in einer Welt voller Humanüberfluss letztlich.
Ja, ja.
Und voller Angebot, sexuellem Überfluss und ja. Sowas. Wie kann man monogame Beziehungen gestalten, dass es prinzipiell möglich ist, ohne dass man es wirklich macht oder machen muss, aber dass es prinzipiell möglich ist, dass man einander, Achtung Anführungszeichen, betrügt, ohne dass es ein Betrug ist. Das ist, glaube ich, was man dringend diskutieren müsste. Und damit würde man, glaube ich, so manche monogame Beziehung auch besser am Leben erhalten können. Und was du eben sagtest, mein Partner braucht mich, ich bin bei der Nele. Das ist nämlich auch das, was ich zu beobachten glaube. In polyamoren Beziehungen gibt es, obwohl das eigentlich ausgeschlossen sein sollte, immer mindestens ein Opfer.
Ja, genau.
Und das ist nicht gut. Es gibt natürlich auch in seriellen monogamen Beziehungen gibt es natürlich auch immer ein Opfer, und zwar dein Ex. Ja? Der ist erstmal ein Opfer, aber der berappelt sich dann auch wieder. Aber wenn du ständig in dem Zustand dich befindest, ein halber Ex zu sein oder ein Viertel Ex zu sein, und zwar auch nur für den Moment, dieser Moment aber immer wieder kommt, ich glaube da nicht dran, dass das auf Dauer funktionieren kann. Für einige wenige vielleicht.
Das setzt einfach voraus, dass beide die gleichen Vorstellungen und Erwartungen haben und dass keiner von beiden jetzt ein bisschen lügt, um dem anderen diesen Gefallen zu tun, zum Beispiel. Ja, das ist ja durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel Person A einen bestimmten Wunsch nach offener Beziehung vorbringt und Person B sagt, ich möchte diese Person nicht enttäuschen, ich möchte ihr alle Entfaltungsmöglichkeiten geben und deswegen, obwohl es mich eigentlich ein bisschen schmerzt, sage ich, ja doch, okay, ich mach's mit. Ja, und dann sind nicht beide Personen in gleicher Weise davon überzeugt, von diesem Modell. Und genau dann ist einer Opfer.
Ja.
Also beide müssen so gefestigt sein und so sicher sein und so gleich sein in ihren Ansichten, damit sowas funktioniert. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Natürlich, es kann vorkommen, aber
vorkommen
die Fälle,
kann alles.
Wo ich gehört habe, dass es funktioniert, ist, dass wirklich beide irgendwie extrem autonome Menschen sind, die auch getrennt wohnen und so eigenständige Karrieren verfolgen. Der eine ist immer in Amerika, der andere in Europa, weißt du, und die leben halt gar nicht zusammen. Und trotzdem beharren sie auf einer festen Partnerschaft, die dann aber auch offen ist.
Ja, aber ist das dann Polyamorie oder ist das eine offene Beziehung?
Für mich ist das Gleiche.
Ach so, ich habe Polyamorie immer so verstanden, dass tatsächlich die Zuwendung, sowohl die sexuelle als auch die emotionale Zuwendung, teilbar gemacht wird.
Ja.
Und bei allen Adressaten dieser Zuwendung gleich stark oder dann natürlich so bei monogamen Beziehungen liebst du deinen Partner ja auch mal mehr, mal weniger. Aber dass das im Grunde teilbar ist, also geteilte Freude doppelt ist, dass da doppelte Freude oder doppelte Liebe sozusagen daraus wird. So hatte ich das immer verstanden.
Mhm. Also du kannst sozusagen auch mit 5 Leuten zusammen sein.
Genau.
In so einer Art Kommune.
Ja, das weiß ich nicht, ob das in der Kommune ist oder dann tatsächlich auch mit autonomen Wohnsitzen. Das
ja,
weiß
bestimmt
ich nicht.
Auch mit, ja.
Aber die Frage ist halt immer, an wessen Bett sitzt du denn eigentlich, wenn zwei krank sind?
Ja, genau.
Tja. Der Leo schreibt aus Wien. Seit letzter Woche dürfen Personen mit Migrationshintergrund nur noch mit Begleitung in das Mödlinger Schwimmbad. Ist das mittlerweile normal oder immer noch die Ausnahme?
Weiß ich nicht, ne? Wir sind ja keine Mödlinger.
Nee, das ist Wien-Mödling, glaube ich, gehört irgendwie zu Wien oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gehört, dass das überhaupt ein Schwimmbad gemacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich finde es auch.
Ich vermute mal, dass in meiner linksgrün versifften Filterblase mit Sicherheit die Aufregung groß gewesen wäre, wenn das in mehr Schwimmbädern passiert wäre. Daraus, dass ich das nicht mitbekommen habe, leite ich jetzt einfach mal ab, dass das auch nicht stattfindet. Wobei ich das auch mit diesem Köter nicht mitbekommen habe. Hast du das mitgekriegt? Dieser Hund, der irgendwie 2 Leute totgebissen hat. Den haben sie dann eingeschläfert. Und dann gab es eine Petition mit irgendwie 300.000 Unterzeichnern gegen die Einschläferung. Und irgendwie so 80 zu tätowierte Hackfressen sind irgendwo im Ruhrgebiet auf die Straße gegangen, haben eine Mahnwache gehalten.
Oh mein Gott. Siehst du, das ist der Grund, warum ich nicht mehr in Social Media abhänge. Weil solche News will ich nicht in meinem Kopf haben.
Ich hänge auch in Social Media ab und das war vor, weiß ich nicht, einer Woche oder irgendwie sowas ähnlichem und ich habe es nicht mitbekommen. Also echt? So schlimm kann es da gar nicht sein.
Okay.
Ja. Der Martin ringt nach Auskunft.
Ringt er?
Ja, steht hier. Der Martin ringt nach Auskunft. Welche tollen Preise konntet ihr bei Gewinnspielen schon an Land ziehen und was musstet ihr dafür tun? Oh, feier.
Ja, schwierig, gell? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nichts gewonnen. Und an eine Sache erinnere ich mich, weil das echt schon traumatische Ausmaße hatte, deswegen weiß ich es noch. In Gilverath, das ist ein Stadtteil von Kapellen und Kapellen ist ein Stadtteil von Grevenbroich, fand so eine Zeltfete statt. Mhm. Schützenfest. Und mittags waren da immer so Aktivitäten für Kinder. Ich bin da mit meiner Freundin hingegangen und diese Freundin war künstlerisch sehr begabt, aber das war ich auch. Wir waren ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und es gab einen Malwettbewerb und ich habe eine Landschaft mit Dinosauriern gemalt. Mhm. Und diese dumme Mats, die saß neben mir und hat alles abgezeichnet, was ich gezeichnet habe. Also exakt die ganze Komposition hat die übernommen mitsamt der Farben und dann haben wir das beide eingereicht und diese dumme Fott, die hat dann den Plüschrolf bekommen, diesen Postleitzahlenrolf.
Oh, 5 ist 5.
Ja, diese gelbe Plüschhand, die so groß war wie sie selbst. Das hat die gewonnen, weil sie mein Bild kopiert hat, weil die Jury natürlich keine Ahnung hatte, dass ich das Original gemacht habe und sie nur kopiert hat. Also das ist alles, was mir zum Thema Gewinnen einfällt. Es war sehr, sehr schrecklich.
Ich habe mal als Kind irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich war, habe ich mal bei einem Preisausschreiben der Kreissparkasse Euskirchen ein T-Shirt gewonnen. Das war mir zu eng. Dann habe ich tatsächlich schon mehrfach beim Pferderennen gewonnen.
Was? Auf sowas gehst du?
Ich habe früher auf der Galopprennbahn gearbeitet und da lernst du halt, weißt du? Also da kriegst du halt mit. Also ich habe halt an der Wettannahme gearbeitet und hinterher als Techniker diese Wettkassen repariert und sowas. Und da kriegst du dann halt mit, wie das so funktioniert mit Pferdewetten und den Quoten und da ist relativ wenig Glück dabei nur. Das heißt, wenn du hast dann, es gab dann, wie hieß denn diese Zeitung, Sportwelt, glaube ich, das war so die Pferdewettzeitung. Da konntest du dann auch nachgucken, auch in den Rennprogrammen der Rennbahn konntest du nachgucken, welches Gestüt Ne, das Pferd, was da startet, welcher Jockey sitzt da drauf, welches Gestüt ist das, wer hat das Pferd trainiert, welche Abstammung hat dieses Pferd. Und aus diesen Eckdaten, sage ich mal, konntest du schon sehr gut ableiten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Pferd auf die ersten drei Plätze kommt oder nicht. So. Das haben alle gemacht. Da gibt's ja immer den Favoriten. Das ist der, wo es am wenigsten Geld kriegt, wenn er gewinnt. Aber daraus kann man sich schon so einiges herleiten und zusammenbasteln und zusammenstoppeln. Und da habe ich über die Jahre, also ich mache das auch heute noch. Ne? Also ich mache heute gelegentlich noch, wenn mir langweilig ist, Online-Pferdewetten, weil man kann nämlich bei so Online-Buchmachern weltweit auf Pferderennen wetten. Habe ich über die Jahre, es gab ein legendäres Hürdenrennen in Mülheim an der Ruhr, da habe ich so eine Gurkenwette gemacht, habe 7,50 Mark auf alle Außenseiter gesetzt, auf drei Außenseiter. Aha. Und alle sind gestürzt, außer die drei Außenseiter, und habe irgendwie 1700 Mark mitgenommen oder sowas damals.
Boah, krass.
Also völlig geil war das, ja. Nee, und jetzt mache ich das halt immer nur so zum Spaß, dass ich irgendwie immer nur Platzwetten mache, also Vorhersage, wer auf einem der ersten drei Plätze reinkommt. Und da kriegst du dann für 5 Euro, glaube ich, dann so 5,50 € oder sowas. Also ich gewinne da praktisch nicht mehr, aber ich verliere halt auch nicht. Also Ich habe da irgendwie so einem Online-Buchmacher vor gefühlt 10 Jahren mal einen 50er überwiesen. Und der atmet halt so ein bisschen. Das sind dann halt mal 30 Euro, mal 80 Euro. Und ist halt Zeitvertreib. Und ich habe bei der ARD-Fernsehlotterie ich habe bei der ARD-Fernsehlotterie dreimal schon 10 Euro gewonnen.
Wow, 30 Euro insgesamt.
Ja, und ich habe dieses Dauerlos seit 2004.
Okay.
Ja, das ist etwas frustrierend, aber ich denke mir halt immer, ja okay, ist ja für einen guten Zweck.
Oh Mann.
Das ist, und so Rubbellos mache ich auch manchmal.
Habe ich dir schon mal die Story erzählt, wie meine Mutter bei Thomas Gottschalk einmal beinahe ein Auto gewonnen hätte?
Nee.
Oh, das war übel. Thomas Gottschalk hatte mal eine Talkshow oder so eine Late-Night-Show.
Ja.
Irgendwann in den 90ern. Die war gar nicht mal so geil.
Genau, die war ziemlich mies.
Und am Ende jeder Sendung konnte man ein Auto gewinnen.
Oh.
Und man bekam ein Rätsel, so mathematischer Art. Und die Lösung des Rätsels ergab die Telefonnummer, die man dann anrufen musste. Und der Erste, der in der Leitung war, hatte dann die Chance, das Auto zu gewinnen und musste sagen, ob es der schwarze Schlüssel oder der rote Schlüssel ist.
Ja.
Und es war eigentlich immer der rote Schlüssel. Ist egal. Auf jeden Fall hat mein Vater das ganz schnell ausgerechnet. Meine Mutter wählte panisch die Telefonnummer und sie kam tatsächlich durch. Und meine Mutter sagte zu meinem Vater, ich hab's oder so.
Ja.
Irgendwie sowas. Und mein Vater hat sie falsch verstanden. So als ob sie gesagt hätte, es ist besetzt.
Oh Gott.
Und dann meinte zu ihr, leg doch auf. Und sie war davon so dermaßen verunsichert, dass sie gepanikt hat. Und den Hörer auf die Gabel geknallt hat. Und wir haben diese Sendung auf Video aufgezeichnet. Und Thomas Gottschalk steht da so, hat jemanden am Apparat, sagt so, hallo, Person legt auf. Und ein neuer Mensch kommt in die Leitung.
Großartig.
Oh, und das ist so schrecklich gewesen. Und meine Mutter hat das, ich bin letztens nochmal über diese Story gestoßen, weil meine Mutter damals noch Briefe nach Polen geschrieben hat, wo sie halt erzählte, was ihr so zugestoßen ist. Da hat sie auch diese Geschichte erzählt und was sie daraus gelernt hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, was sie daraus gelernt hat, aber
nicht
es war ja auf
Vater
jeden Fall eine Lektion. Ja, genau. Ja, das war es, genau. Ich muss viel mehr auf mein Gefühl und meine Intuition hören und mich nicht so leicht einschüchtern lassen von den Stimmen von außen.
So ein bisschen so wie ein Kollege von mir hat damals, als diese Anruf-Abzocksender so modern waren, hier jetzt der Red Button und so, wollte einen Beitrag machen darüber, dass man da nie durchkommt. Geht halt ins Studio, also ins Aufnahmestudio, wo auch kein Fernseher ist und nix, wählt einfach diese scheiß Nummer, weil man kommt ja eh nicht durch und kommt durch. Und wusste natürlich nicht, worum es geht, wie die Antwort ist und gar nichts. Nee, aber ja.
Oh man.
Ah, so viel zu unseren Gewinnspielen. Die nächste Frage kommt von Sancho. Und er fragt, als wie ausgeprägt würdet ihr eure Selbstreflexionsfähigkeit einschätzen? Und damit einhergehend, welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, damit ihr eine durch ihn geübte Kritik auch gedanklich annehmt? Hintergrund. Kritikfähigkeit gilt ja im Grunde als positive Eigenschaft. Das kann aber in meinen Augen auch schnell in die falsche Richtung laufen, sodass man irgendwann beginnt, sich unnötig Gedanken über offensichtlichen Blödsinn zu machen.
Ja,
ich könnte mir vorstellen, dass ihr beiden in diesem Punkt recht krasse Gegensätze darstellt. Alexandra würde ich so einschätzen, dass sie sich gerne mal zu viele Gedanken macht, während Holgi auf mich den Eindruck macht, in diesem Punkt etwas legerer zu agieren. Wie denkt ihr darüber und an welcher Stelle würdet ihr das optimale Verhalten einordnen?
Das ist eine super Frage. Würdest du sagen, dass Kritik an dir abprallt? Nachdenken.
Nein, ganz und gar nicht.
Ich bin erstmal total beeindruckt, dass der uns sehr gut einschätzt. Ich bin tatsächlich jemand, der dazu tendiert, obwohl ich jetzt sagen würde, tendierte, mir Kritik jeglicher Art furchtbar zu Herzen zu nehmen und
das
wochenlang deswegen betrübt zu sein.
Genauso wie ich gerade ganz und gar nicht sagte, sage ich jetzt nicht mal ansatzweise würde ich das so tun. Mhm.
Siehste.
Interessant ist auch, also diese Frage ist über 2 Jahre alt, die ist vom 29.01.2016, so wie Sancho mich, also meine öffentliche Person, kennengelernt hat, war ich damals mit Sicherheit auch noch ein bisschen anders drauf. Also ich lerne natürlich auch dazu. Also ich halte mich schon für kritikfähig, auch für selbstreflexionsfähig. Das größte Problem, was ich habe, ist natürlich einmal diejenigen, die Kritik vorbringen. Also ich achte durchaus darauf, wer ist eigentlich der Überbringer der Botschaft. Und zwar achte ich insofern darauf, als welche Agenda verfolgt der eigentlich, was will der eigentlich. Ja, das auf der einen Seite. Und ich achte sehr darauf, in welchem Ton diese Kritik mir entgegengebracht wird. Wer mich anblafft oder meint, mich irgendwie komisch von der Seite ankumpeln zu können oder sowas, dem höre ich schon gar nicht zu. Mhm. Weil dafür ist mir meine Zeit auch zu schade, also auch meine geistige Zeit, also Kapazität oder Muße nennt man es ja, sodass, wenn man mich kritisiert, man das schon in einem ordentlichen Ton machen sollte und sich auch nicht einbilden sollte, man kenne mich gut genug, um mir mal in die Seite zu knuffen oder sowas. Und dann nehme ich Kritik durchaus an. Ja.
Für mich war es sehr wichtig.
Das Problem bei Kritik ist oft, dass wenn sie formuliert wird, sie sehr verkürzt formuliert wird. Das heißt so, Alter, so kannst du doch nicht reden. Ja? Oft ist es aber so, dass, also ich rede ja aus ganz bestimmten Gründen, wie ich rede. Und wenn ich auf eine bestimmte Weise nicht reden sollte, dann sollte man mir auch schon mal sagen, warum.
Ja, begründen.
Genau. Alter, du kannst doch nicht Neger sagen. Sag mir doch mal, warum ich das nicht sagen kann. Ja. Hey Alter, du hast Neger gesagt, das ist eine krasse Beleidigung für Schwarze. Ja, lass das doch bitte. So kann man das machen. Und dann ist auch sofort Verständnis da. Und dann bin ich halt auch nicht in der Lage, irgendwie zu argumentieren. Sag, ich kann sagen, was ich will. Oder was auch immer. Kann man das ganze Social Media, kannst du ja angucken, ist ja voll davon.
Ja.
Ja, und was natürlich noch dazu kommt, ist, ich bin vergleichsweise alt. Ich werde dieses Jahr 49 Jahre alt. Das heißt, ich habe schon so viel Scheiße gehört und so viel Scheiße gesehen und so viel Scheiße auch selber gedacht. Ja? Mein Gott, ich war mal Mitglied in einer harmlosen Psychosekte. Ja? Komm mir mal nicht mit deiner Weltanschauung. Ich habe sie alle schon gesehen. So, das ist so meine grundsätzliche Haltung. Das heißt, über diese Barriere muss man dann auch erstmal durch. Und das sieht mit Sicherheit sehr oft aus wie Kritikunfähigkeit, ja.
Ja.
Aber die Einsicht oder die Welterklärungserkenntnis, und bitte versteht mich nicht falsch, aber die Welterklärungserkenntnis eines 21-jährigen Bachelorstudenten,
ja,
die habe ich längst hinter mir. Versucht es bitte trotzdem weiter, weil gelegentlich seht ihr Dinge, die ich nicht sehe. Vor allen Dingen Dinge, die euch betreffen, weil ich bin keine 21 mehr. Fertig.
Ja. Sehr gut, jetzt darf ich mal.
Darf ich jetzt auch mal reden?
Also, ich habe gelernt, dass Menschen, die kritisieren, nicht immer dich oder dein Produkt kritisieren, sondern oft sich selbst. Das heißt, die Aussagen, die sie treffen, treffen sie in Wirklichkeit über sich selbst. Über ihre Unfähigkeit, sich auf etwas einzulassen, über ihre verpassten Chancen, über ihren Neid, über irgendwas, ja? Du merkst an solcher unsachlichen Kritik, mittlerweile habe ich da wirklich einen Blick für. Ich gucke mir bei jeder Kritik an, ist sie sachlich oder ist sie nicht sachlich?
Ja. Zielt sie ab
auf irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale von mir, die aus irgendeinem Grund dieser Person nicht passen? Findet sie es scheiße, wie ich rede? Es gibt viele Leute, die sagen, die können meine Stimme nicht ertragen. Dann sage ich, ja, dann hört er halt nicht hin. Ja? Das ist etwas, das kann ich nicht ändern. Ich kann den Klang meiner Stimme nicht ändern.
Vor allen Dingen, was soll denn das? Ich kann Alexandras Stimme nicht hören. Ja, dann Arschgesicht, hör nicht hin. Was willst du?
Hör nicht hin, ganz genau. Das ist für mich keine sachliche Kritik.
Nee.
Wenn jemand
auch,
mich dafür...
Du erinnerst dich, check deine Privilegien, Dönermann. Auch diese du bist ja privilegiert. Das ist halt auch keine sachliche Kritik, sondern ist auch gerne mal Ausdruck, ja, des sich unterprivilegiert Fühlens desjenigen, der da die Kritik äußert. Das ist mir aufgefallen. Das ist so ein Social-Media-Phänomen auch. Muss man vielleicht gar nicht drüber reden, weil es Social Media ist.
Ja. Irgendeine Frau aus Polen hat mal mein Buch rezensiert und ihm einen Stern gegeben. Und meine Mutter leidet bis heute noch an dieser Rezension und sagt, siehst du hättest in diesem Buch Polen nicht so schlecht darstellen sollen. Weil diese Frau, die kommt da nicht drüber, dass ihr verklärtes Polenbild, das sie als Geflüchtete hat, also als Vertriebene hat, dass das in meinem Buch halt nicht so vorkommt. Deswegen rezensiert sie das Buch, gibt ihm einen Stern, lebt ihre Verbitterung aus in dieser Rezension. Jede Aussage, die sie in dieser Rätsel macht, ist eine Aussage über sich selbst, nicht über mich oder über mein Buch. Und das habe ich halt gelernt, auseinanderzuhalten, sauber auseinanderzuhalten.
Sehr gut.
Persönliche Angriffe sofort beiseite schieben und wenn jemand was Konstruktives zu sagen hat, überprüfe ich, ob der Ton stimmt. Wenn der Ton stimmt, dann bin ich immer gerne bereit, auf diese Kritik einzugehen oder sie auch anzunehmen. Nur letztens, das muss ich noch erzählen, weil ich das so witzig fand, ich habe eine Sendung mit der Kada gemacht, anekdotisch evident, und unser Thema war Wut.
Ja.
Und ich habe in dieser Sendung gesagt, dass ich Wut immer super peinlich und fremdschämig finde, wenn ich sie bei anderen beobachte. Und dann wählte ich so ein paar besonders visuell starke Beispiele aus, die mir im Kopf sind. Zum Beispiel, als mein Nachbar seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen hat, weil er so wütend war. Ja doch. Und wie ein Lesbendrama in meiner Studienzeit sich abgespielt hat und da auch mit vollen Bierflaschen auf Frauen geworfen wurde, ja. Und ich habe einfach eine ganze Reihe von Sachen erwähnt und habe dafür einen kritischen Kommentar bekommen von einer Person, die sich an dem Wort Lesbendrama störte. Denn obwohl dies ein Wort sei, mit dem jede Lesbe etwas anfangen könnte, also jede Lesbe weiß, was gemeint ist bei dem Wort Lesbendrama, wäre das scheiße von mir, weil ich damit ja wieder herumstigmatisiere, eine Gruppe, die sowieso schon so benachteiligt ist, wegen ihrem Frausein und wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Und ich hätte ja auch einen neutraleren Begriff als Lesbendrama wählen können, nämlich Liebesdrama. Wie wär's denn damit? Ja. Und ich hätte außerdem das nicht so ohne Kontext liefern dürfen, sondern mit Hintergrundinformationen und mit einem, halte ich fest, Hintergrundschmunzeln.
Oh Mann.
Ja, und sowas kann ich halt nicht ernst nehmen.
Nee, kann ich auch nicht.
Das ist auch keine Kritik.
Nee.
Das ist einfach nur dumm.
Na, das ist vor allen Dingen, dass solche Sachen, die das kommt bei mir ja auch immer mal wieder an. Mittlerweile habe ich das in Social Media weitestgehend weggefiltert. Das sind ja, also ich bezeichne solche Leute immer ein bisschen so als im Rundumschlag als Social Justice Wanker.
Genau, Social Justice Wanker, ganz genau.
Das sind halt so Menschen, also ich finde es völlig in Ordnung, tatsächlich. Also ich komme jetzt nochmal auf das Wort Neger zurück. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch in einer Zeit groß geworden, in der das ein völlig normales Wort war, wie Schwarzer. Ja? Heute steht da hinten eine Schwarze, als ich ein Kind war, stand da hinten eine Negerin. Da hat niemand drüber nachgedacht, das ist nicht diskutiert worden und so. Es ist auch sehr spät erst, ist dieser Alltagsrassismus, der in unserer Gesellschaft existiert, mir auf wirklich klar geworden, ob er, ich wollte gerade vollumfänglich sagen, aber wahrscheinlich ist er das immer noch nicht. Das war vor ungefähr 10 Jahren, dürfte das gewesen sein, als ich das Buch Deutschland Schwarz-Weiß gelesen habe von Noah Sow. Und ich finde es prinzipiell richtig zu sagen, hier, bitte, Alter, sag nicht Neger, das ist eine schlimme Beleidigung. Aber gleichzeitig ist das Problem natürlich auch, dass, also wenn Noah um die Ecke kommt und sagt, Holgi, hör mal die Scheiße auf, dann ist das halt völlig okay, weil ich beleidige sie damit. Aber wenn Max Mütze um die Ecke kommt und sagt, Holgi, hör die Scheiße auf, du beleidigst sie damit, dann muss ich mich halt auch immer wieder fragen, und das frage ich mich, als du von diesem Kommentar erzählt hast auch, warum erzählst du mir das? Bist du wirklich daran interessiert, meinen Blick auf die Welt zu verbessern, mich zu einem besseren Menschen zu machen? Oder möchtest du gerade nur zum Ausdruck bringen, dass du längst ein besserer Mensch bist?
Exakt, diese Selbstgerechtigkeit.
Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist das Selbstgerechtigkeit oder ist dir tatsächlich daran gelegen, dass es mir besser geht, damit es der Welt besser geht? Ja. Und genau diese Selbstgerechtigkeit, die beobachte ich so und so und so und so oft. Und da wird dann auch ganz schnell so eine komische Trollerei im Sinne einer besseren Welt draus. Und das finde ich irgendwie, das ist Selbstgerechtigkeit, sehr gut. Und
genau, das ist nämlich, was Noah in ihrem Buch macht. Selbstgerechtigkeit, auch so linke Selbstdarstellung.
Ja, genau. Und das ist halt das Schöne, was Noah in ihrem Buch macht. Die ist halt nicht selbstgerecht. Also sie sagt einfach, Alter, das ist scheiße, was du mit mir machst. Ja, ich habe geile Haare, aber deswegen darfst du die noch lange nicht anfassen. Mhm. Ja, das ist halt, ja. Gibt übrigens eine Neuauflage. Ich kann es nach wie vor, also auch wenn ich finde, dass die liebe Noah sich sehr oft im Ton vergreift, gestehe ich ihr das aber zu. Also ich gestehe es ihr persönlich sowieso zu, weil ich sie kenne und mag, aber ich gestehe es ihr auch zu, weil, ja, die hat lang genug unter der Scheiße zu leiden gehabt, die wir Weißen mit den Schwarzen veranstalten. Und jetzt beißt sie halt mal zurück, und da finde ich das total angemessen. Ja. Wie gesagt, Neuauflage. Also auch überarbeitete Neuauflage heißt es ja immer. Die Frage war noch, an welcher Stelle würdet ihr das optimale Verhalten einordnen? Ich würde sie so beantworten, was Alexandra sagt.
Okay, dann sage ich noch was dazu.
Ja.
Man sollte immer offen sein für Kritik, aber auch unterscheiden können, was sachliche und was unsachliche Kritik ist. Die unsachliche sollte man die Fähigkeit entwickeln, diese sofort beiseite zu schieben als irrelevant. Und sachliche Kritik, erstmal schauen, verbessert das, was du da bekommst, wirklich die Qualität deiner Arbeit oder die Qualität von dir als Mensch? Macht es dich zu einem besseren Menschen, wenn du dich mit der Position eines anderen oder seiner Kritik auseinandersetzt? Mhm. Und wenn das der Fall ist, super. Was viele Leute haben, die nicht mit Kritik umgehen können, ist ein schwach ausgebildetes Selbstwertgefühl, womit auch ich immer wieder zu kämpfen hatte. Und zwar ist es so, dass Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl so eine innere Theorie über ihre Unwertigkeit haben. Mhm. Also sie sind überzeugt davon, dass sie nichts wert sind. Und wenn dann irgendein Arsch daherkommt und sagt, du bist hässlich, du bist scheiße, dann bestätigt er deine Theorie von dir selbst. Und du fühlst dich ganz elend.
Ja.
Aber wenn du weißt, wer du bist, dass du wertvoll bist, was du kannst, wenn du diese Sicherheit hast, dann prallt so etwas sofort an dir ab.
Das ist richtig. Also vor allen Dingen, wenn du vor allen Dingen, wenn du um deine Schwächen und ich nenne es immer deine Dämonen weißt. Und mit denen, das war lange Zeit meine Strategie. Also mein Selbstwertgefühl steigt in den letzten Jahren mit der Zeit. Meine Strategie bis dahin, als ich wirklich ein sehr, sehr, sehr schwaches Selbstwertgefühl hatte, war, im Grunde meine Schwächen öffentlich zu machen, also offensiv mit meinen Schwächen umzugehen, weil in dem Moment, wo ich sie benannt habe, kannst du mich kaum noch dadurch verletzen, dass du ja heimlich darauf hinweist. Weißt du?
Ja, genau.
Wenn der Kaiser rumläuft und sagt, ich bin nackt, aber geiles Kostüm, oder? Kann jeder rufen, der Kaiser ist ja in Wirklichkeit nackt. Da tut's ihm nichts mehr.
So ist es. Und es geht auch darum,
das ist auch eine Strategie. Also wenn du dein Selbstwertgefühl, also wenn dein Selbstbewusstsein, nicht im Sinne von Selbstvertrauen, sondern dein Selbstbewusstsein schwach ist, dein Selbstvertrauen auch schwach ist, kann es auch eine gute Strategie sein, die Schwächen nach außen zu stellen und zu sagen, ja, klar bin ich fett. Nenn mich doch fett. Tut mir doch nicht weh. Ja. Ich weiß es ja. Ja.
Außerdem, wie behandelst du einen guten Freund? Ein guter Freund ist ein Mensch, dessen Stärken du bewusst wahrnimmst und dessen Schwächen du bewusst wahrnimmst, ja, und den du als ganze Person akzeptierst. Du sagst halt, ich finde dich gut mit deinen Schwächen und Stärken. Ja. Und genau diese Haltung gilt es der eigenen Person gegenüber zu entwickeln. Sich selber lieben, aber nicht im Sinne von einem narzisstischen Selbst, das sich vergöttert und immer nur schaut, dass alle anderen das auch sehen, diese Grandiosität deiner Person. So etwas funktioniert nicht und ist auch zutiefst gefährlich. Sondern eine realistische Beziehung zu sich selbst, zu seinen Dämonen, aber auch zu seinen Engelsgestalten, was auch immer.
Ja, aber davon bin ich noch weit entfernt. Aber ich
ja, das ist
dran.
Auch, das ist auch eine Lebensaufgabe.
Also das mit den Dämonen habe ich gut hingekriegt, aber das mit den Engeln, das da brauche ich noch ein paar Jahre.
Mhm.
Naja. Nächste Frage, das ist ja furchtbar hier. Robert, wir müssen noch mal über dein Burgerbrötchen. Also,
der arme Robert.
Genau, klatsch. Aber der Windbeutel, Alter, wenn ich da nochmal in der Ecke bin, gehe ich sofort so einen Windbeutel essen. Robert fragt, seid ihr gute Menschen?
Nö.
Nein.
Nein, ich bin kein guter Mensch, aber ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein.
Was anderes kann ich auch nicht antworten, ey.
Ja.
Wenn ich mir, also, das jetzt auch überspitzt, weißt du, ich rede links und lebe rechts, ja? Nee, ich kann kein guter Mensch sein. Dazu bin ich letztlich auch
zu menschlich, oder?
Zu menschlich, auch mir selbst gegenüber nicht integer genug. Ich mache viele Dinge, von denen ich eigentlich denke, dass man sie nicht machen sollte. Gleichzeitig, also was ich, die begründe ich dann allerdings auch ganz interessant. Ich sage halt, dann verbietet's mir. Ja, ich glaube, sowas wie Autofahren ist Klassiker, ja. Ich behaupte ja steif und fest, dass 50% der Menschen, die ein Auto besitzen, das Auto nicht brauchen, sondern es einfach nur haben wollen. Aus Gründen des Komforts, aus Gründen des Prestiges, warum auch immer, ja. Aus Hobbygründen, so. Ich auch. So, ich brauche kein Auto, ich habe ein Auto, weil Hobby. So, finde ich toll. So, fertig. Und das wirst du aus den Menschen nicht rauskriegen. Auch nicht, wenn du ihnen ein gutes Vorbild bist. Davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Das heißt, ich sage, nee, dann verbietet doch einfach das unnötige Auto besitzen. Ja, dann gebe ich mein Auto sofort ab und will auch keine Entschädigung dafür haben. Aber bitte macht's für alle gleich. So, das ist so meine Billo-Begründung dafür. Ob die jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Müssen andere beurteilen. Du, beurteil das mal. Los.
Nein.
Mist.
Nein, ich bin keine judgmental Bitch,
so,
die das jetzt machen würde.
Ich dachte, nein wäre jetzt schon das Urteil.
Nein.
Nee, also ja, nein, ich bin auf keinen Fall ein guter Mensch. Ich bemühe mich da, ein guter Mensch zu sein, wo es geht. Also ich habe neulich in einem meiner Lieblingspodcasts, The Guilty Feminist heißt der, gehört, ich versuche 80% der Dinge zu 80% ordentlich zu machen.
Mhm.
Und das ist, was ich auch versuche.
Ja.
Und die anderen 20% sind so ein paar fehlbar, wie nennt man das denn? Na, du weißt schon was. Ja.
Ja.
Nächste Frage?
Ja.
Okay, Kai fragt. Kai schreibt, ich möchte meine Frage zurückziehen. Hä? Welche Frage? Sie passt nicht mehr und ich kenne inzwischen die Antwort. Egal. Stattdessen, werden eigentlich noch Autoradios geklaut? Habt ihr ein Auto?
Ja.
Ist euer Autoradio schon mal geklaut worden?
Nee.
Ja, dann? Nö. Meins ist auch noch nicht geklaut worden. Das letzte Autoradio, das mir geklaut worden ist, war 1992 aus meinem Passat. Da ist mir ein Autoradio geklaut worden. Und die 10 Euro, die im Handschuhfach lagen, haben die Idioten liegen lassen. So, nächste Frage kommt von Julia. Was sind die zwei unterschiedlichsten Staaten, die geografisch aneinander grenzen?
USA und Mexiko vielleicht?
Nordkorea, Südkorea?
Oh ja.
Würde ich jetzt mal so, ne? Also unten der Überkapitalismus und Wohlstand, zumindest kommt es mir so vor, und im Norden halt Scheiß.
Mhm. Ja, und dadurch, dass sie aneinander grenzen, polarisieren sie noch stärker. Also sind die Kontraste noch stärker.
Ja, wobei ich glaube, egal wo.
Das hast du oft in Grenzregionen, dass die Leute sich umso mehr voneinander unterscheiden wollen, eben weil sie so nah aneinander liegen. Und
wobei ich glaube, egal wo du Nordkorea hintust, das polarisiert immer zum Nachbarland, oder? Gibt es überhaupt so einen Kerker irgendwie? Das gibt es ja sonst gar nicht mehr auf der Welt, oder? Ich weiß es gar nicht.
Nee, da wüsste ich jetzt auch nichts.
Ja, schnell beantwortet. Christian schreibt, Holgi, du sagtest mal, dass du nicht mehr regelmäßig Bier trinkst. Du hast das sowohl mit Kalorien als auch mit den negativen Auswirkungen des Alkohols begründet. Auf der anderen Seite meintest du auch, dass du dich gerne trinkst. Außerdem haben Fruchtsäfte und Limonaden auch nicht weniger Kalorien.
Ja, danke, Klugscheißer!
Hier meine Frage. Ist nicht die Trunkenheit das eigentliche Problem am Alkohol? Und was trinkt ihr so den ganzen Tag über ganz allgemein?
Du als Trinker musst das beantworten.
Ich als Trinker muss das beantworten.
Das ist eine Frage an dich.
Regelmäßig Bier trinke ich tatsächlich immer noch nicht. Also ich habe manchmal so Tage, wo ich einfach Bock auf ein Bier habe. Und jetzt in Prag das Grundnahrungsmittel. Regelmäßig Bier trinke ich tatsächlich nicht. Ich trinke eher Wein als Bier. Ich trinke allerdings auch nicht jeden Tag Alkohol, weil, dass ich das mal sage, das bekommt mir einfach nicht mehr. Mhm. Also ich merke, wenn ich so 2 Tage, 3 Tage hintereinander abends irgendwie ein paar Glas Wein getrunken habe, dann werde ich bräsiger am 3. Tag und schlafe schlecht und sowas alles. Aber wenn ich trinke, dann trinke ich auch gerne einen über den Durst. Also so, heute Abend werden wir schön essen gehen, haben Westbesuch, gehen wir in ein schönes Restaurant in Kreuzberg und da habe ich dann auch einfach keinen Bock, mich zu mäßigen. So, und ich finde halt auch das ganz lustig, betrunken zu sein, weil ich werde dann auch nicht laut.
Mhm.
Fruchtsäfte und Limonaden trinke ich überhaupt nicht. Das finde ich richtig scheiße, das Zeug. Auch Fruchtsaft. Fruchtsaft ist halt alles Schlechte am Obst. Das ist Fruchtsaft.
Krass, ey. Ich liebe Fruchtsaft und ich liebe Limonaden. Das kannst du mir den ganzen Tag in den Schlund kippen.
Nee, bah. Nee, überhaupt nicht. Ich trinke Wasser, Kaffee und Tee tagsüber.
Ja, ich trinke auch Wasser, Tee, Käffchen am Morgen, Capri-Sonne hin und wieder auf Arbeit und ansonsten Limonaden.
Krass, nee, das schaffe ich nicht. Also ich mag glücklicherweise keine Cola. Das probiere ich so alle halbe Jahr, probiere ich mal kalte Cola, aber kriege ich nicht runter. Mm. Was für Tee trinkst du? Nee, anders, ich muss das sagen.
Grünen.
Der darf ja nur 70 Grad haben, ne? Ich habe neuerdings einen regelbaren Wasserkocher, also wo ich zwischen 60 und 100 Grad die Temperatur einstellen kann in 10 Grad Schritten.
Ernsthaft, sowas gibt's?
Ich trinke auch gerne grünen Tee. Jetzt nicht alle, weil die meisten schmecken ein bisschen strohig, aber ich habe einen gefunden im Bioladen, Sencha heißt der schmeckt nicht so strohig.
Boah, Sencha-Tee ist so geil, aber ich glaube, das ist ein weißer Tee, kann das sein?
Echt?
Oh. Ja, ich meine schon. Ich bin mir nicht sicher.
Wie dem auch sei, ich habe einen regelbaren Wasserkocher geschenkt gekriegt. Das ist das Geilste, was du überhaupt nur haben willst. Weil Kaffee will ja auch angeblich kein kochendes Wasser. Jetzt habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und festgestellt, mit 80 oder 90 Grad warmem Wasser schmeckt der Kaffee auch viel besser.
Tatsächlich.
Und das mit dem Tee funktioniert halt auch viel besser, weil der grüne Tee auf einmal nicht mehr so viel Temperatur kriegt und so. Total geil.
Aha.
Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, so ein Gerät. Ich will nichts anderes mehr haben.
Cool. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Das gibt's.
Ja, mega.
Ja, mega. So. Achso, wir haben schon geklärt, was mit dem Trinken. Ist nicht die Trunkenheit das eigentliche Problem am Alkohol?
Mäh.
Wozu ist Alkohol denn sonst da, wenn nicht um trunken zu werden?
So habe ich das auch mal gesehen, deswegen habe ich alkoholfreies Bier nie verstanden.
Es ist einfach, wenn es draußen warm und heiß und so und man irgendwie ein bisschen geschwitzt hat, dann ist das einfach ein guter Durstlöscher. Das trinke ich tatsächlich auch. Alkoholfreies Bier trinke ich sehr gerne im Sommer. Oh, die letzte Hörerfrage für heute ist eine Frage, die dir gefallen dürfte. Hallo Vrindheit, schreibt David. Wie sortiert ihr eure Bücher? Kategorie, Autor, Genre, Chaos. Habt ihr noch Stapel von Büchern woanders in der Wohnung verteilt? Wie viele Regalmeter Bücher habt ihr insgesamt etwa? Was ist euer wertvollstes Buch? Alter, Erinnerungen, Lebenswende oder so?
Krasse Frage.
Ich fange mal an kurz, weil geht schneller. Ich sortiere meine Bücher gar nicht. Bei mir sieht es total beschissen aus. In allen Ecken stapeln sich Bücher. Ich bin nämlich gerade auch am Ausmisten und habe es mal wieder nicht geschafft, die Dinger wegzufahren. Darum kann man in meinem Wohnzimmer gerade kaum laufen. Was sind eigentlich Regalmeter? Also ich habe 4 Meter Billigregal, die stehen in 2er Reihen voll. So, wie viel Regalmeter sind das dann?
Keine Ahnung.
Ich weiß das auch nicht. Das war meine Antwort. Und sortieren, ich bin dazu zu doof. Ja. Jetzt du.
Okay, jetzt kommt der Schocker, obwohl ich so ein buchliebender Mensch bin.
Ich dachte, du kommst jetzt
nicht auf Bücher. Oh. Was?
Ich dachte, du kommst jetzt mit dem ultimativen. Okay.
Überhaupt nicht. Nein. Wenn ich jedes Buch, das ich mir jemals gekauft hätte, heute immer noch besäße, hätte ich eine Bibliothek, die würde kaum in eine große Wohnung passen. Da bin ich mir sicher. Und diese Bücher stehen in keinem Verhältnis zu der Menge der Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe. Zum Beispiel aus der Bücherei ausgeliehen oder so.
Ja.
Aber zu Hause habe ich nur wenige Bücher. Wirklich ganz, ganz wenige.
Das ist ein Zustand, da will ich auch hin. Ja.
Also was heißt wenige? 300 werden es schon sein, aber trotzdem, das ist wenig. Also das ist so ein winziges Regal, das hat, das ist 2 Meter lang.
Ja.
Und das hat irgendwie 3 Fächer.
Wie hoch?
Warte, das sind so Kästen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 12 so Kästen.
Wie hoch? Also lang im Sinne von?
Das ist nicht hoch. Das ist überhaupt nicht hoch. Das ist, geht bis zur Hälfte der Zimmerhöhe.
Okay, ja.
Es ist wirklich ein kleines Regal. Dann habe ich noch ein weiteres Mini-Regal und ich, guck halt, alle 2 Monate mache ich eine Box für Momox fertig.
Ja.
Da schaue ich einfach, was habe ich an Büchern, was habe ich schon gelesen, was kann aussortiert werden. Und dann schicke ich das ans Antiquariat und lasse mir den Betrag auszahlen. Und gut ist. Und für jedes Buch, das neu reinkommt, muss wieder eins weg.
Sehr gut, weil da möchte ich hin. Ja.
Ich sehe es halt auch nicht ein, meine Wohnung voll zu rumpeln mit Büchern. Auch wenn ich nach wie vor finde, dass Bücher eins der schönsten Einrichtungsgegenstände ever sind.
Na gut, aber man muss ja jetzt nicht 1000 haben, vielleicht reichen ja auch 100.
Ja, ne? Genau.
Das ist tatsächlich was, wo ich auch gerne hin möchte. Ich will mich von fast allen Romanen, die ich hier so rumfliegen habe, trennen. Bis auf wirklich eine Handvoll Ausnahmen, die mich irgendwie beeinflusst haben, geprägt haben oder sonst wie. Oder wo ich irgendeine Erinnerung dran habe. Und wirklich nur noch die Nachschlagewerke und ein paar Sachbücher hier stehen haben, dann perspektivisch.
Ja, genau. Es gibt so Bücher, da schaue ich einfach immer wieder mal rein, weil sie inhaltlich wichtig
ja,
sind.
Ja, ich habe auch immer wieder meine Donald-Duck-Sammlung, die werde ich nicht abgeben. Ich werde die Tim und Struppis nicht weggeben. Mhm. Diese Coffee-Table-Bücher, die ich teilweise habe, da gibt's halt auch Sachen, wo man, ja, wie du sagtest, immer wieder gerne drin blättert. Ja, klar.
Genau. Und das wertvollste Buch, was ich habe, ich weiß gar nicht, ob das so wertvoll ist, es ist definitiv das teuerste. Du kennst doch die Büchergilde.
Ja.
Frankfurt, genau. Und es gibt noch in England etwas, das so ähnlich ist, wo ich jetzt aber auch den Namen vergessen habe davon, wie das heißt. Die Bücher kann man aber auch über die Büchergilde beziehen. Und da habe ich mir gegönnt eine wunderbare Ausgabe von Anne of Green Gables und von The Secret Garden. Das sind so 2 Lieblingsbücher von mir und das sind wunderbare Leinen, gebundene Bücher, die sehr hochwertig ist und wunderschön sind und wunderschön illustriert und so. Und die waren ein bisschen teurer, die haben beide irgendwie 35 Euro gekostet, aber so viel teurer als ein normales gebundenes Buch ist das jetzt auch nicht.
Hm.
Also so richtig wertvolle Bücher habe ich, glaube ich, auch gar nicht.
Ich glaube, es ging jetzt auch gar nicht mal um den Preis, sondern eher so um die Bedeutung, die das Buch für dich hat,
so.
Also den ideellen Wert. Also oder Preis. Wenn es um den Preis geht, ist das bei mir die gesammelten Tagebücher von Samuel Pepys. Das ist irgendwie so ein Riesenschuber. Ich glaube, es hat 160 Euro gekostet und das war auch nur der Subskriptionspreis oder sowas.
Mm.
Die Frage ist dann vermutlich eher so gemeint mit dem wertvollsten Buch. Wenn du jetzt alle Bücher rausräumen müsstest, welches wäre das letzte, das da noch steht?
Mhm, verstehe.
Also, oder welche, wenn du nur eins haben dürftest oder so, so würde ich das eher verstehen.
Ja. Ja, dann wäre das The Secret Garden.
Okay. Ich überlege gerade, ich gucke gerade so auf die Wand, was würde denn stehen bleiben? Also irgendwas Lehrreiches auf jeden Fall. Vielleicht eine kurze Geschichte von allem, oder wie die hieß, von Bill Bryson, das finde ich ganz hübsch, da gucke ich auch immer mal wieder rein. Na, aber das klingt jetzt ein bisschen albern. Ich glaube, das letzte Buch, was ich rausschmeißen würde, wäre die Bibel.
Aha, siehste?
Ja.
Das ist überhaupt nicht albern. Ich finde das gar nicht albern.
Das letzte Buch, das ich rausschmeißen würde, wäre die Bibel.
Ja. Da ist ja wirklich alle Themen der Menschheitsgeschichte sind da drin.
Es werden da verhandelt, genau. Und man kann mit dem Ding, mit keinem anderen Druckerzeugnis habe ich betrunken mehr Spaß als mit der Bibel zum Beispiel. Überhaupt mit keinem anderen Druckerzeugnis habe ich mehr Spaß als mit der Bibel. Und wie man mit der Bibel Spaß haben kann, das klären wir in einer der nächsten Sendungen.
Oh, herrlich.
Folgt nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Danke, gut geht's mir.
Ja, Punkt.
Frühling.
Es ist Frühling, es wird langsam wieder wärmer. Mein Roller ist, kann ich gleich aus der Werkstatt holen.
Pollenflug, juhu.
Ja gut, das ist ein bisschen scheiße, aber da muss ich jetzt halt bis Oktober mit leben. Und dann kommt die Erkältungszeit halt wieder.
Ja.
Ja, denn war das die letzte Vrindheit. Also die nächste kommt bestimmt. Vielen Dank, Alexandra.
Vielen Dank dir, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Redet.